RD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Wohnungsnot in Deutschland. Wie kann schneller gebaut werden? Das ist unser Thema heute Abend. Ich bin Susanne Böttcher und möchte gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, denn eins ist klar, wohnen muss jeder und jede hat wahrscheinlich etwas dazu zu sagen. Wohnungssuche ist schwierig, wenn sich die Lebenssituation verändert. Denn das Thema Bauen ist natürlich durchaus politisch. Deshalb haben wir Karin Ley eingeladen, Mitglied des Bundestages, wohnungspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke. Guten Abend, Frau Ley.
Einen schönen guten Abend.
Bauen ist aber auch Wissenschaft, ist Architektur. Deshalb hier ebenfalls im Studio Professor Klaus Heuschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK in Leipzig, Experte für serielles Bauen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und zugeschaltet, denn Bauen ist natürlich auch Wirtschaft, ist Industrie. Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Bauindustrie. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Wohnungsmangel in großen Städten in Deutschland ist beträchtlich. Es fehlen fast 1 Million Wohnungen. Doch die Zahl neu fertiggestellter Wohnungen droht in den kommenden Jahren auf einen Tiefstand zu sinken. Steigende Mieten, wachsende Zuwanderung und die Bauwirtschaft steht unter enormem Kostendruck. Wir haben uns in Leipzig umgehört und mal gefragt, wie haben Sie denn Ihre aktuelle Wohnung gefunden?
Ich habe eine sehr schöne Wohnung, die ist rekonstruiert, praktisch ganz neu, also um 1900 das Haus gebaut. Da wohne ich ziemlich gut, aber ich zahle 13 Euro im Quadratmeter kalt und das ist schon ganz schön.
Ich bin gerade in Dresden auf Wohnungssuche. Ich habe vorher in Leipzig gewohnt, das ist im Vergleich noch in Ordnung, aber ich habe zum Beispiel eine Hündin und das macht es deutlich schwieriger.
Die Genossenschaft, die spurt, wenn da was ist, da wird einem sofort geholfen. Ja, und die Mieterhöhung, die war jetzt auch moderat, die ist um 30 Euro dann ab nächsten Jahr gestiegen.
Ich wohne in einer Einzimmerwohnung, schon seit 2016, aber ich suche tatsächlich gerade mit meinem Freund eine Dreizimmerwohnung und das ist die Hölle. Wir finden einfach keine Wohnung und die Wohnungen, die wir finden, sind halt unbezahlbar.
Meine Mitarbeiter oder so, die neu nach Leipzig ziehen, die sagen schon auch, es ist kompliziert, aber ich erlebe oft beides. Manche finden total easy dann was, wo man sich manchmal fragt, so wie hast du jetzt in der Lage was gefunden? Andere haben total Schwierigkeiten, also ich kriege so ein bisschen beides mit.
Ja, also ein kurzer Eindruck des Wohnungsmarktes in Leipzig. Herr Müller, wann haben Sie zuletzt eine neue Wohnung gesucht?
Ist schon ein bisschen her. Ich bin froh, dass ich seit 15 Jahren mit der Familie in der gleichen wohne.
Dann frage ich noch Herrn Heuschemacher, wann sind Sie zuletzt umgezogen und wie lange hat es gedauert, eine Wohnung zu finden?
Das war 2014, war erstaunlicherweise gar nicht so schwierig, war dann eher die Wahl, wo man hingeht. Das Wohnungsangebot war zu diesem Zeitraum, glaube ich, noch deutlich besser als heute.
10 Jahre her, ja. Mhm. Frau Ley, wie ist es bei Ihnen? Wann haben Sie zuletzt eine Wohnung gesucht und gefunden?
Ist auch eine ganze Weile her und ich bin auch froh, dass es noch bevor dieser großen Wohnungskrise war, in der es ja für viele Menschen fast unmöglich geworden ist, noch eine Wohnung, vor allen Dingen eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Karin Ley, Sie sind wohnungspolitische Sprecherin bei der Partei Die Linke. Können Sie sagen, seit wie vielen Jahren Sie sagen, hallo, wir bekommen hier ein Problem?
Das kann ich sehr genau sagen. Das ist über 14 Jahre her. Da habe ich zum ersten Mal eine mietenpolitische Offensive gefordert. Aus dieser Erfahrung heraus, dass damals schon auch in den großen Metropolen die Mieten sehr stark gestiegen sind, dass sich die Eigentümer sehr schnell gewechselt haben und auch immer weiter weg waren. Also das Phänomen Spekulation mit Wohnraum stattgefunden hat. Ja, seitdem versuche ich für das Thema wach zu rütteln und am Anfang bin ich dafür sehr viel belächelt worden. Inzwischen muss man ja sagen, es haben ja eigentlich alle erkannt, also im Wahlkampf. Mhm. Passiert ist leider wenig und ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen, insbesondere Mieterinnen und Mieter, auch sehr frustriert, dass sich das Thema immer mehr zuspitzt, so eine Alltagssorge. Jeder dritte Deutsche hat die Angst, die Wohnung zu verlieren, ist eines der wichtigsten oder größten Ängste, die es in Deutschland gibt und gleichzeitig sehen die Menschen, es ist wenig passiert und das ist einfach total traurig und sehr frustrierend.
Hohe Mieten natürlich auch ein Armutsrisiko. Bekommen Sie das gespiegelt von Bürgerinnen und Bürgern, dass es ein großes Thema ist?
Absolut, und es nimmt auch immer mehr zu. Also wenn ich glaube, über die letzten 14 Jahre, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, alle Bürgerzuschriften gesammelt oder abgeheftet hätte, dann wäre jetzt wahrscheinlich ein Aktenschrank voll damit. Also es ist ein ganz großes Thema, was viele Menschen ja auch existenziell bedroht. Also Umzug mit Kindern ist eine riesige Herausforderung, Familiengründung in Großstädten ganz schwierig, überhaupt einen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber viele kommen doch einfach in die Grenze ihrer Belastbarkeit, wenn sie jetzt zum Beispiel die steigenden Heizkosten haben. Mhm. Und spätestens damit ist das auch ein Thema, was nicht mehr nur in den Großstädten präsent ist, sondern was auch den ländlichen Raum erreicht hat. Und gerade die Menschen mit niedrigem, aber inzwischen auch mit mittlerem Einkommen wirklich vor ganz große Herausforderungen stellen, insbesondere in den Städten, aber für die unteren Einkommensgruppen eben auch schon im ländlichen Raum. Und ich finde das absolut besorgniserregend. Und ich finde es auch ein Stück weit verantwortungslos, dass politisch eigentlich so wenig passiert ist, um das Problem anzugehen. War ja im Bundestagswahlkampf ein großes Thema und seitdem ist ja nicht so viel passiert und das ist wirklich sehr bedauerlich.
Mitreden, Deutschland diskutiert, 08000 44 17 77. Das ist die Telefonnummer, die auch Herr Thiele aus Paderborn gewählt hat. Herr Thiele, es fehlen gerade die Begriffe frustriert, Armutsrisiko. Können Sie da mitreden? Können Sie da zustimmen vielleicht?
Ja, da stimme ich zu, weil ich habe gerade so viel Rente, dass ich nicht gerade so die Grenze. Mhm. Ne? Und die Hälfte davon ist Ostrente und die Hälfte davon ist Westrente.
Das heißt, Sie sind nach der Wende rübergegangen nach Paderborn?
Nein, kurz vorher.
Kurz vorher?
14 Tage vorher.
Kann man in Paderborn schön wohnen?
Nee.
Okay, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass Sie nochmal umziehen oder sind Sie jetzt in Paderborn?
Ich würde gerne. Aber das ist schwierig, weil ich lebe allein. Das heißt, ich bräuchte eine kleine Wohnung. Und mit 69 bin ich auch in dem Alter, wo man daran denken muss, dass man irgendwann nicht mehr zu Fuß in den 10. Stock kommt. Und die Wohnung, ja, die finden Sie mal.
Okay, und Ihre Einraumwohnung jetzt, die erfüllt diese Kriterien?
Oh, die ist erstens bei einem Unternehmen, das profitorientiert ist. Altbau, Dachgeschoss, nicht Wärme.
Okay. Also
ich würde gerne nochmal umziehen, obwohl ich das eigentlich nicht vorhatte.
Und Sie haben uns darüber informiert, dass Sie sich auch politisch da einsetzen in Sachen Miete.
Ja, ich versuche es zumindest. Ich habe Petition zur Abschaffung des Mietspiegels in den Bundestag gegeben, weil der Mietspiegel mit Ursache ist für die enormen Mietsteigerungen.
Ich gebe es mal an Frau Lai weiter. Mhm. Sehen Sie das ähnlich, dass der Mietspiegel auch mit Schuld ist an den hohen Mieten?
Also ich würde in jedem Fall zustimmen, dass der Mietspiegel in seiner jetzigen Form ein Mieterhöhungsspiegel ist. Also die Art und Weise, wie dieser Mietspiegel berechnet ist, führt ganz automatisch dazu, dass die Mieten auch im Bestand, also bei Menschen mit alten Mietverträgen, immer weiter steigen. Das hängt damit zusammen, dass dann immer nur die Mieten der letzten 6 Jahre zur Berechnung herangezogen sind. Aber in fast allen Städten sind die Mieten ja in den letzten 6 Jahren enorm gestiegen. Und deswegen setzt sich das also fort. Also man nimmt die neu abgeschlossenen Mietverträge. Und da haben wir ja rasante Mietsteigerungen bei den sogenannten Angebotsmieten. Rechnet dann zusammen, was ist da passiert in den letzten 6 Jahren und sagt dann, aha, deswegen dürfen die Mieten im Bestand, also mit alten Mietverträgen, jetzt auch angehoben werden. Und das wird dann auch angehoben. Und insofern kann ich Ihnen in der Sache zustimmen. Gleichwohl mal meine Forderung wäre eher, den nachzuschärfen. Wir brauchen ja irgendeine Art von Mietrecht, nach meiner Auffassung sogar einen bundesweiten Mietendeckel. Aber das Problem kann ich bestätigen, über die Methode müssten wir dann noch diskutieren.
Wir sind jetzt gerade so ein bisschen beim Politischen. Ich würde gerne Herrn Müller fragen von der Bauindustrie, wie viel Prozent der Bauindustrie geht denn wirklich in den Wohnungsbau? Wie sehr beschäftigt Sie das?
Also der Wohnungsbau ist, glaube ich, einer der Hauptbetätigungsfelder. Das ist ja, aber Wohnungsbau muss man auch erstmal sehen, da gehört ja relativ viel dazu. Das ist sowohl der Bau von Ein- und Zweifamilienhauswohnungen, das ist aber insbesondere auch der Geschosswohnungsbau, also das, was wir in angespannten Wohnmärkten überhaupt bauen können. Es wird sich ja keiner vorstellen, dass wir mitten in Berlin jetzt eine Einfamilienhaussiedlung aus Tempelhofer Feld setzen. Das wäre ja auch stadtentwicklungspolitisch, das wäre aber auch der Notsituation, die wir in Städten haben, überhaupt nicht angemessen. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, wie wir zu verträglichen Kosten und dann auch im großen Stil, beispielsweise durch serielles Bauen, durch einfache Verfahren, schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen. Aber für die Bauindustrie ist es sehr, sehr relevant. Das gilt sowohl für die mittelständischen und großen Unternehmen als auch für die vielen Handwerksbetriebe, die jetzt allerdings nicht nur im Wohnungsneubau sind, sondern wir haben es ja eben auch schon im Einspieler gehört, da geht es ja auch um die Umwidmung von Gebäuden, vielleicht von Gewerbe zu Wohnen. Dort geht es um die Revitalisierung, also die Modernisierung von Gebäuden. Aber insgesamt, ich würde mal so sagen, so ungefähr 60-70% unserer Industrie lebt vom Wohnungsbau im Neubau und alles, was da drunter rum ist.
Wohnungsnot in Deutschland. Wie kann schneller gebaut werden? Das ist unser Thema heute Abend. Die 08044-1777, die hat auch Frank Schirlitz gewählt. Guten Abend nach Dresden.
Guten Abend.
Wann haben Sie zuletzt eine Wohnung gesucht?
Das ist zum Glück auch eine Weile her. Wobei wir gerade wieder eine suchen. Und zwar als junge Familie. Und da haben wir das Glück, dass wir durch unsere Eltern ein Stück unterstützt werden können. Deshalb war das nicht ganz so schwierig. Aber ohne wäre es wahrscheinlich auch echt schwer geworden hier im Dresdner Raum.
Das heißt, Ihre Eltern haben Sie unterstützt finanziell oder weil jemand jemanden kennt?
Meine Schwiegereltern hatten die Möglichkeit, Wohneigentum zu holen. Wir sind dann Mieter.
Verstehe. Wie oft erleben Sie das, Frau Lai, dass jemand sagt, man muss irgendwie schon ein paar Connections haben, damit das als Familie dann funktioniert mit dem Wohnraum?
Ist in Großstädten, in den meisten Großstädten an der Tagesordnung. Also ohne Netzwerke geht es fast gar nicht mehr. Und ich habe schon gesagt, dass es absolut besorgniserregend ist. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, zweierlei. Wir brauchen schon aus meiner Sicht eine Begrenzung, auch eine stärkere Begrenzung der Mietentwicklung, auch gesetzlich. Wir brauchen natürlich aber auch eine Neubaustrategie, die vor allen Dingen auf bezahlbaren Neubau zielt. Mhm. Und es ist ja nicht nur so, dass zu wenig gebaut wird, aber vor allen Dingen auch das Falsche. Also sprich am Bedarf von leistbarem Wohnraum vorbei. Und wenn wir darüber sprechen, was ist jetzt zu tun, dann muss man, glaube ich, genau schauen, was sind die Instrumente, um auch dafür zu sorgen, dass die Wohnungen, die jetzt gebaut werden, auch welche sind, die für Durchschnittsverdiener auch leistbar sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Fragestellung, die politisch aber viel zu wenig gesteuert wird, weil es eigentlich danach geht, wo kann man den meisten Profit machen. Mhm. Aber das kann ja nicht das Leitprinzip für die Wohnungspolitik sein, da geht es um das Gemeinwohl.
Herr Schirlitz, in Dresden, hatten Sie auch überlegt, vielleicht aufs Land zu ziehen, um diesem Wohnungsdruck ein bisschen aus dem Weg zu gehen?
Also da ich eine Sehbehinderung habe und darauf angewiesen bin, mit dem öffentlichen Nahverkehr irgendwo hinzukommen, ist halt auf dem Land auch relativ schnell Grenze irgendwo. Wir werden als Familie kein Auto haben. Mhm. Wie soll man das machen?
Verstehe. Herr Schirlitz, wir gehen mal ein Stückchen in die Zukunft. Wenn ich es richtig rausgehört habe, haben Sie ein Kind jetzt oder ist es unterwegs?
Ja.
Das heißt, es könnte sein, dass vielleicht noch mehr Nachwuchs kommt und in etwa 18 bis 20 Jahren sind Sie mit Ihrer Partnerin, wenn alles gut läuft, dann wieder allein und haben großen Wohnraum. Ne?
Möglich, genau.
Das heißt, da kommt dann wieder das nächste Problem, dass Sie zu zweit relativ viel Wohnraum blockieren und andere, ja, und andere den
und
suchen.
Und eigentlich eine junge Familie weitergeben müssten.
Genau, also Ihr und Problem setzt sich dann wiederum fort.
Ich auch wollten, ja, genau.
Hätten Sie da eine Lösung?
Ich würde da sehr gerne dann, kann ich mir gut vorstellen, tauschen wollen. Wieder gegen eine kleine Wohnung, aber natürlich nicht gegen einen Mietsatz, der dann höher ist als in der größeren. Das ist wahrscheinlich das jetzt, was auch jetzt halt schon passiert. Und wo ich mich halt echt frage, wie lösen wir das? Ich glaube auch, wir können auch nicht einfach bloß Wohnungsneubau auf das Problem werfen, sondern eben sowas auch ermöglichen. Ja. Aber halt ohne, dass es dann zum absoluten Nachteil der Leute ist, die sich dann tauschbereit erklären. Also wie würde man das machen?
Frau Leimann kann das ja durchaus nachvollziehen. Ne? Da ist man, sind die Kinder aus dem Haus, man ist zu zweit, man denkt darüber nach, sich zu verkleinern, guckt sich dann auf dem Wohnungsmarkt um und merkt, okay, meine 120 Quadratmeter sind günstiger, als wenn ich nochmal neu bei 80 Quadratmetern anfange. Haben Sie eine Idee, wie man das lösen kann?
Die habe ich. Die habe ich auch vor einer ganzen Weile mal öffentlich gestellt. Und ich war sehr überrascht, wie viel Resonanz das bekommen hat. Und diese Idee lautet das Recht auf Wohnungstausch. Also, dass man beispielsweise sagt, okay, jemand, der sich verkleinern will, tauscht mit jemandem, der zum Beispiel eine Familie gründet und sich vergrößern will. Und sie tauschen quasi ihre alten Mietverträge. Also ohne, dass sie dann diese enorme Mietsteigerung, so, sie treten quasi ein in den Mietvertrag des anderen. Recht auf Wohnungstausch heißt es. Da hat es unglaublich viel Zustimmung aus der Bevölkerung gegeben, und zwar von beiden Seiten. Von Menschen, die was Größeres suchen, natürlich aber auch von Menschen, die sagen, eigentlich meine Wohnung ist zu groß, habe mich getrennt, was auch immer, Partner verstorben, ich brauche eine kleinere, will eine kleinere Wohnung, aber ich bezahle für eine kleinere Wohnung doppelt so viel wie für meine alte große. Und da brauchen wir eine Lösung, und ein Recht auf Wohnungstausch wäre aus meiner Sicht total pragmatisch und könnte schnell natürlich nicht alle Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen, aber es wäre, glaube ich, eine gute Idee, die bestimmt Zehntausenden von Menschen auf Anhieb helfen könnte, und das wäre eine gute Sache. Viele Kommunen versuchen das jetzt mit dem Wohnungstausch, aber solange man dann die höheren Mieten bezahlen muss beim Umzug, ist das Instrument natürlich begrenzt, und deswegen fordere ich das Recht in den, also im Grunde das Recht, die Mietverträge zu tauschen.
Herr Schelitz, was halten Sie davon?
Ich wäre absolut dabei, ja.
Ja, super.
Ich frage mich, wie groß die Zustimmung bei den Vermietern ist, weil mir immer scheint, die Lobby ist wohl doch recht groß hierzulande.
Können Sie das bestätigen? Können Sie vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, dass wenn jemand ein bisschen zu Geld kommt, dass man Wohnungen als Finanzanlage in Betracht zieht?
Ja, also das erstmal will ich was zur Lobby sagen, das kann ich total nachvollziehen. Das weiß ich einfach aus meiner Arbeit im Bundestag. Das erlebe ich natürlich auch, dass die Immobilienlobby doch sehr stark und sehr einflussreich ist und deutlich mehr nach ihr gehört wird, als nach der Mieterinnen- und Mieterinteressen gehört wird. Was ich für ein großes und auch für ein demokratisches Problem halte, denn die Mehrheit der Menschen in diesem Land sind immer noch Mieterinnen und Mieter. Und das spiegelt sich aber quasi nicht in der Lobbytätigkeit wider, weil die Immobilienwirtschaft dort sehr aktiv ist. Das ist das eine. Ja, das andere Thema, Immobilien als Kapitalanlage versus das Recht auf eine bezahlbare Wohnung. Ich denke, es wäre eigentlich verhandelbar. Aber im Zweifel ist natürlich das Recht auf Wohnen immer wichtiger als das Recht auf Rendite. Das will ich auch ganz klar sagen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die großen Wohnungskonzerne. Einer der Zuhörer hat das ja vorhin auch angesprochen. Also gerade die Menschen, die bei großen profitorientierten Wohnungskonzernen leben oder mieten müssen, meistens haben sie auch keine Alternative dann, die sind gerade auch diesem Renditedruck doch enorm ausgesetzt. Und ich finde schon, dass man dem einen Riegel vorschieben muss, weil viele Mieterinnen und Mieter einfach ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Und sie haben aus meiner Sicht ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung, aber auch ein Recht darauf, dass ihre Interessen endlich mal gehört werden.
Sagt Frau Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linke. Herr Schelitz, schöne Grüße nach Dresden. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, und alles Gute für Ihre Familie.
Danke, danke.
08000 44 17 77. Wir sprechen über die Wohnungsnot in Deutschland. Gerade in Großstädten ist die Zahl des Wohnungsmangels beträchtlich. Wie kann also schneller gebaut werden? Mitmachen, mitreden können Sie übrigens auch bei YouTube auf dem Kanal der Tagesschau. Da können Sie auch kommentieren. Und da hat James Bond kommentiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es der echte ist. Weniger Bauauflagen als Lösung. Er schreibt hier, warum weicht man nicht die Auflagen bei Neubauten auf? Dann wäre Bauen auch deutlich günstiger. Herr Müller, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung gelernt, dass es in Deutschland 20.000 Bauvorschriften gibt. Und für ein durchschnittliches Einfamilienhaus müssen davon 3.000 Bauvorschriften auch angewendet werden. Finden Sie wahrscheinlich auch nicht so gut, oder? Es ist ja, das klingt nach einem Irrsinn.
Es ist natürlich mein Leib- und Magenthema, was sind die Anforderungen an Gebäude, aber ich möchte gerne noch mal etwas zu der Diskussion voransagen zum Thema Mietenregulierung, Neubau, was machen wir, wie verschieben wir vielleicht Mietverträge von dem einen auf die anderen. Ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich feststellen, dass so dieses Unwort vielleicht Renditedruck ja eigentlich bei jedem von uns allen besteht, auch bei einer Privatperson. Wir sind alle darauf angewiesen, dass wir irgendwann ein bisschen mehr verdienen von Zeit zu Zeit. Deswegen sind wir auch in einer guten Sozialpartnerschaft mit unserer Gewerkschaft, denn Preise steigen nun mal. Ja, also die steigen, ob die Butter teurer wird, das Auto teurer wird, so steigen auch die Kosten fürs Wohnen. Die Frage, wir können jetzt über die Verhältnismäßigkeit diskutieren, aber erstmal steigen Preise. Und im Wohnungsbau steigen natürlich Preise insbesondere dann, wenn rein aus der Theorie heraus zu wenig Angebot da ist. Das heißt, wenn wir ganz wenige Wohnungen haben, auf die sich viele Menschen bewerben, steigt natürlich am Ende der Preis. Preis ist einfach ein Knappheitsindikator. Und wenn wir das erstmal für uns verinnerlichen, ist ja die erste Antwort darauf, wenn das Angebot nicht ausreicht, müssen wir das Angebot ausweiten. Für diejenigen, die neue Wohnungen wollen und für diejenigen, die wir in Deutschland brauchen, damit wir weiterhin eine erfolgreiche Volkswirtschaft haben. Und das sind einfach mal 400.000 Menschen pro Jahr. So halten wir Beschäftigungsquote. Wenn man das mal in Berlin sich vor Augen führt, Berlin hatte im letzten Jahr einen Zuzug von 76.000 Menschen. Wir haben aber nur 15.000 neue Wohnungen gebaut. Ich frage mich, wo diese Menschen alle wohnen sollen. Das heißt, wir haben einfach zu wenige Wohnungen. Und wenn wir jetzt immer per se sagen, anstatt neue Wohnungen zu bauen, wir gehen nur über das Mietrecht, ist diese Waage oder diese Balance, wie wir auch Angebot und Nachfrage hinbekommen, nicht ausgewogen. Deswegen ist es wichtig, dass wir an vorderster Front erstmal sagen, wir brauchen unbedingt neuen Wohnraum. Und wie schaffen wir den? Sie haben das gerade mit den Normen angesprochen. Ja, wir haben einen großen Wust an Vorschriften und die sind vor allen Dingen staatlich induziert. Denn wir sagen, die Wohnungen müssen ein bestimmtes Maß an Energieeffizienz haben, die Wohnungen müssen gewisses Maß an Barrierefreiheit leisten, die müssen gewisse Anforderungen an die Sicherheit von Gebäuden leisten. Das ist aber meistens weit über dem, was vielleicht erforderlich wäre und vor allen Dingen weit über dem, was auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen auch an der Stelle das Gefühl für Maß und Mitte verloren. Deswegen kann ich das Kommentar von James Bond sehr gut nachvollziehen. Wenn der natürlich sagt, die Anforderungen sind zu hoch. Und wenn die Anforderungen zu hoch sind, steigen auch die Preise und damit auch die Mieten. Ich sage es nochmal ganz plastisch, wir haben heute ein Anforderungsniveau, auch in den Randlagen von Berlin müsste man eigentlich 25 Euro netto kalt nehmen, damit die Kosten, die am Bau aufgrund der Anforderungen entstehen, überhaupt wieder refinanziert werden können. Und diese Rechnung muss irgendjemand einfach bezahlen und diese Kosten, die kriegen wir auch nicht weggeredet.
Sagt Herr Müller, Professor Holschemacher, um Sie auch mit einzubeziehen, in der Wissenschaft, macht es einen Unterschied, wenn man über die Zukunft des Wohnens nachdenkt, ob es sozialer Wohnungsbau ist oder ob es vielleicht Wohnraum für Bessergestellte ist?
Es wurde ja gerade über Normung gesprochen, dass Normung ein Kostenfaktor ist, der erheblich ist. Ich glaube, da muss man die Kostenstruktur insgesamt beim Bauen betrachten, wo wir natürlich einen hohen Anteil an Baunebenkosten haben, der bis zu 30% und mehr ausmachen kann, der von Normen ja eher kaum berührt wird. Da gibt es Abstandsflächen, ähnliche Dinge, ja, die damit hineinspielen. Wir können auch in Nachbarländer schauen, wie Österreich. Dort ist das Bauen an sich wesentlich billiger. Die Normungsstruktur aber doch relativ ähnlich zu Deutschland, abgesehen von bestimmten Aspekten wie Energie, ja, Barrierefreiheit, was da gerade der Herr Müller auch genannt hat. Insofern glaube ich, dass man allein mit einer Änderung der Normen das ganze Problem nicht lösen wird. Das Problem ist ja eigentlich ein ganz anderes. Am Ende brauchen wir Wohnungen und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden einen privaten Investor, der Rendite braucht, sonst wird er sein Geld nicht in diese Wohnung hinein investieren. Oder wir haben einen sozialen Wohnungsbau, der im Wesentlichen dann vom Bund getragen wird, auch was die Finanzen betrifft. Etwas dazwischen wird es ja kaum geben. Das bedarf dann der Entscheidung, was man haben möchte. Das ist eine politische Entscheidung, das muss die Politik im Endeffekt treffen. Was unterschiedliche Standards betrifft, ja, es ist ja schon heute so, dass Normen immer Mindestanforderungen betreffen und man kann ja mehr tun. Das ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Und insofern gibt es auch heute natürlich einen großen Unterschied zwischen sozialem Wohnungsbau und ja, ich sag's mal platt, in einem Einfamilienhaus für einen Millionär.
Dann würde ich gerne bei Ihrem Beispiel bleiben, Herr Müller, von Berlin. Irgendwann ist ja die Grenze Berlins erreicht und wenn man nicht darüber hinausgehen will, dann muss man in die Höhe bauen. Inwieweit funktioniert das aktuell schon in Berlin? Kann man vielleicht auch auf bestehende Häuser obendrauf bauen oder muss man versiegeln? Und wenn man verdichtet, dann versiegelt man ja gleichzeitig, dann hat man wieder umweltpolitische Themen.
Natürlich reden wir viel darüber, wie kann man nachverdichten, wie kann man aufstocken. Das ist aber nicht so einfach. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mal vor ein, zwei Jahren eine Studie durch das Land gegeistert ist, bei der man gesagt hat, wir bauen jetzt einfach per se ganz, ganz viele Wohnungen auf Supermärkte, die frei rumstehen. Das kann man sich gerne vorstellen. Nur die Frage ist ja, sind diese Gebäude überhaupt technisch in der Lage, dass wir aber aufstocken können? Sind die so gebaut von der Statik, dass ich obendrauf noch 5 Stockwerke draufsetze? Oder anderes Beispiel, in Berlin sind die Häuser in der Regel 5, 6 Stockwerke hoch. Wenn ich obendrauf ein Stockwerk, ob das jetzt aus Holz oder Beton, das ist erstmal völlig egal, draufsetze, sind meistens auch die Gebäudestrukturen gar nicht dazu in der Lage. Das heißt, ich muss teilweise neue Leitungen legen, ich muss Aufzüge einbauen, weil ich etwa auch eine Mindesthöhe von den Drehleitern der Feuerwehr erreiche. Das heißt, ich habe wieder neue Sicherheitsanforderungen, neue Treppenhäuser, die gebaut werden müssen. Ein Unternehmer bei uns sagt immer, die Aufstockung ist die teuerste Art des Neubaus. Und das ist einfach so. Ich muss sehr, sehr viel Kosten im Vergleich zu dem Wohnraum aufwenden, den ich bekomme. Das sind ja in der Regel 1, 2, 3 Wohnungen. Das heißt, man soll diese Möglichkeiten natürlich schaffen, aber wir sind uns auch im Klaren, wenn ich aufstocke, baue ich nicht die Wohnung für 8,50 Euro, miete den Quadratmeter. Dann wird das teuer. Das heißt, wenn ich wirklich in kostengünstigen Wohnraum möchte, dann muss ich die Effizienzen an anderer Stelle finden. Und das wird in der Regel der Bau, nicht auf der grünen Wiese, aber der Bau von Nachverdichtung sein, indem wir versuchen, durch Wiederholungseffekte Kosten zu sparen, durch intelligente Planung Kosten zu sparen. Und da muss man auch schauen, dass auch gerade der geförderte Wohnungsbau teilweise höhere Anforderungen hat als der freifinanzierte. Schönes Beispiel aus NRW. Dort ist es zum Beispiel nicht erlaubt, ein Treppenhaus nur mit Licht zu belichten. Dort muss ein Fenster im Treppenhaus für Tageslicht eingebaut werden. Das verändert natürlich die ganze Konfektionierung eines Grundrisses, wie ich da rangehe, weil ich dann vielleicht an die Seite, wo das Fenster ist, nicht mehr Wohnraum baue, sondern Platz lassen muss für ein Fenster. Das heißt, es geht ganz gezielt, wenn ich kostengünstig bauen möchte, darum, welche Anforderungen stelle ich an welche Gebäudearten. Und dann dürfen wir vor allem auch nicht den Fehler machen, dass wir über unterschiedliche Standards sprechen. Die Standards sind immer hoch. Das ist gar keine Frage, weil ansonsten kriegen wir auch eine Diskussion von wegen, du wohnst nur im Gebäudetyp A-Standard und du im Gebäudetyp B-Standard. Und dann fühlt man sich ja vielleicht gar nicht so wohl, weil man meint, mein Standard ist nicht so hoch wie der andere. Also es geht wirklich um eine Diskussion, am Ende ist sie auch gesellschaftlich, was möchte ich für ein Anforderungsniveau in meine Gebäude? Und diese Anforderungen sind immer die Kosten am Ende, die ich bezahlen muss.
Wohnungsnot in Deutschland, wie kann schneller gebaut werden? Das ist unser Thema heute Abend hier bei Mitreden Deutschland diskutiert. Und das hat auch Herr Behrendt aus Leipzig als Aufforderung genommen, bei uns anzurufen. 08000 44 17 77. Wo in Leipzig wohnen Sie und fühlen Sie sich da wohl?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, ich wohne in Leipzig Innenstadt und sehe, wie gebaut wird. Und dass eigentlich jeder Neubau, ja, dieselbe Höhe hat, und ich habe mich eigentlich gefragt, müsste man nicht die Bebauungspläne ändern, damit ja Hochhäuser zum Beispiel möglich werden und mehr Platz zur Verfügung steht.
Was sagen Sie, Frau Ley, für Hochhäuser, um mehr Wohnräume zu schaffen, auch politisch gefördert?
Naja, man muss halt, ich habe ja schon gesagt, aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium, sind diese Wohnungen bezahlbar? Und das wird aus meiner Sicht bei der ganzen Debatte, dass wir mehr bauen müssen, das stelle ich ja gar nicht in Abrede, das habe ich schon gesagt, aber wir müssen viel stärker auch einen Blick nehmen, was wird gebaut. Es gab vor ein paar Jahren eine Analyse vom Politmagazin, die analysiert haben, dass in den 20 größten deutschen Städten nur 10% der neu gebauten Wohnungen für Durchschnittsverdiener leistbar waren. Mhm. Also das heißt, wir bauen wirklich komplett am Bedarf vorbei. Und das ist aus meiner Sicht die soziale Frage, die erste Frage, die beantwortet werden muss. Und wie hoch dann gebaut wurde, ist aus meiner Sicht dann nachrangig. Und da kann ich an einen Holzschuhmacher anknüpfen, hat er gesagt, entweder überlässt man es privaten Investoren, die sind auf eine Rendite aus, das ist einfach so. Aber wenn wir sagen, wir müssen den Wohnraum eben auch bereitstellen für die unteren und für die mittleren Einkommensgruppen, für die Normalverdienerinnen und Normalverdiener, also für die Leute, die eigentlich den Laden hier am Laufen halten, die müssen auch die Möglichkeit haben, eine leistbare Wohnung zu finden und nicht die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Und deswegen muss aus meiner Sicht tatsächlich mehr gefördert werden. Da geht es um sozialen Wohnraum, es geht aber auch um gemeinnützigen Wohnraum. Und die Stadt Wien zeigt ja auch, dass es auch anders geht, wo die Menschen im Schnitt doch deutlich weniger für das Wohnen ausgeben als in vergleichbaren deutschen Großstädten. Also wir brauchen aus meiner Sicht eine soziale Neubaustrategie, aber wir brauchen einfach auch eine Stärkung der Akteure auf dem Wohnungsmarkt, denen es eben nicht nur um Rendite geht. Das ist die kommunale Wohnungswirtschaft, das sind die Genossenschaften. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir auch eine Renaissance des Genossenschaftswesens hinbekommen. Aber das sind natürlich auch Stiftungen, Kirchen, Werkswohnungen. Also da gibt es eigentlich Potenzial und das ist aus meiner Sicht die Richtung, die beschritten wird. Und ja, da muss der Staat investieren. Aber ich finde ehrlich gesagt, jeder Euro, der in bezahlbaren Wohnraum investiert wird, ist gut angelegtes Geld, der am Ende ja auch bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt.
Aber es geht ja nicht nur um Rendite, die Kosten steigen ja trotzdem und man muss es ja irgendwie dann finanziert haben. Ich habe hier ein paar Zahlen aus Sachsen. Da heißt es, dass Elektroarbeiten im vergangenen Jahr plus 9,6% teurer geworden sind, Ausbau 4,6%, technische Anlagen plus 12,3%. Es geht ja da wirklich nicht nur um Rendite, sondern dass man mit dem, was man gebaut hat, auch, dass sich diese Wohnung erstmal auch amortisiert. Ist es dann egal, ob der Staat schon den Bau fördert oder hinten raus dann durch Wohngeld mitfinanziert?
Also ich streite das ja gar nicht ab. Ich kann sogar noch eins draufsetzen und zum Beispiel berichten, dass die Baulandpreise sich ja auch, also die erhebliche Steigerung der Baukosten steckt ja auch in Grund und Boden. Also nehmen wir beispielsweise 10 Jahre in Dresden, haben sich die Baulandpreise verdreifacht. Mhm. Also das führt ja auch dazu, dass kaum mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir politisch darauf? Und das haben Sie ja schon gegenübergestellt, besser Wohnungen finanzieren oder mit Wohngeld subventionieren. Und aus meiner Sicht, also wir haben eigentlich ein System, wo deutlich mehr Geld in Wohngeld investiert wird. Also wir haben Wohngeldkosten und Zuschüsse für Kosten der Unterkunft. Volkswirtschaftlich gesehen sind wir da bei 18 Milliarden im Jahr. Das wird jedes Jahr mehr. Und das Geld ist eigentlich weg, weil es landet, finanziert eigentlich diese Mietsteigerungen mit und landet häufig auch einfach zum Beispiel in den Händen dieser profitorientierten Konzerne. Das ist einfach so. Und ich denke, es ist auch viel nachhaltiger, wenn wir eher in sozialen Wohnraum investieren. Also beispielsweise die Förderung für Sozialwohnungen, die liegt, wird jetzt im nächsten Jahr bei 3,5 Milliarden liegen. Das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr so viel gewesen, aber trotzdem natürlich viel zu wenig im Vergleich zu diesen 18 Milliarden, die wir in diese sogenannte Subjektförderung, also in Wohngeld und in Kosten der Unterkunft investieren. Das muss man natürlich machen, um diese Leute zu unterstützen. Aber auf lange Sicht ist es einfach viel nachhaltiger und auch volkswirtschaftlich sinnvoller, in öffentlichen Wohnraum zu investieren. Und ich habe gesagt, die Stadt Wien macht das sehr gut vor und das sollte aus meiner Sicht auch unser Vorbild sein.
Hören wir uns gleich an. Zuvor verabschieden wir uns von Herrn Behrendt aus Leipzig. Oder möchten Sie noch, haben Sie noch eine treffende Idee, wie man die Wohnungsnot in Deutschland beheben kann?
Nein, ich möchte nur was dazu sagen zu der Politikerin.
Fräulein?
Die Sache ist ja die, die Hochhäuser bei uns, das sind ja gerade für Menschen mit also Sozialwohnungen und geringem Einkommen. Und eigentlich hat man ja eine Win-Win-Situation, also mehr Menschen auf dem gleichen Bundesgrund untergebracht. Das ist sozial gerecht. Also wir haben ja da Varianten und ich denke nur, es müsste ausgebaut werden. Das ist mein Kommentar.
Ja, also wenn es bezahlbare Wohnungen mit bezahlbaren, also Häuser, hohe Häuser mit bezahlbaren Wohnungen sind, da spricht nichts dagegen. Muss natürlich vor Ort demokratisch entschieden werden, ob es städtebaulich gerade an die Stelle passt. Aber dem prinzipiell ist dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Wir erleben aber in vielen Metropolen, dass das, wenn Hochhäuser gebaut werden, dass es dann wirklich total hochpreisige Sachen sind, die die Wohnungsfrage nicht lösen, sondern verschärfen, weil sie eben für Verdrängungsprozesse sorgen von denjenigen, die vielleicht vorher da gewohnt haben und nicht so viel Geld in der Tasche haben.
Herr Behrendt, danke, dass Sie mitgemacht haben. Schönen Abend.
Ebenso, danke.
Bevor wir gleich nochmal nach Österreich hören und das Wiener Modell, Fräulein, ab wann würden Sie sagen, ist es einigermaßen bezahlbarer Wohnraum? Machen Sie das an einem Prozentsatz des Einkommens fest oder gibt es da?
Es gibt eigentlich eine Regel, die so unter uns Wohnungspolitikern Jahre, wenn ich sage jahrzehntelang, so der Maßstab war, nicht mehr als 30% des Einkommens. Ja, da sind wir aber sehr viele Menschen sind ja längst drüber hinaus.
Ja, und bei geringen Verdienern
die Menschen verdienen. Also Rentnerinnen und Rentner, Studierende, aber auch Leute mit eher einem geringen Gehalt, die zahlen locker 40-50% des Einkommens nur für die Miete und da sind noch lange nicht alle Nebenkosten drin. Und das finde ich wirklich besorgniserregend, weil die Leute das Gefühl haben, ich bezahle eigentlich nur noch für meine Miete, ich kann mir nichts mehr leisten. Ich kann nichts mehr zurücklegen für die Kinder, keinen Urlaub mehr fahren. Mhm. Und ja, das sorgt natürlich auch für sehr viel Ungerechtigkeit und auch für eine Spaltung in den Städten. Und das sehe ich mit großer Sorge.
Wie macht es Österreich? Das Wiener Modell bekommen wir erklärt von Silke Hane.
Der wichtigste Pfeiler der Wiener Wohnungspolitik ist der Gemeindebau. Vor mehr als 100 Jahren hat die Stadt begonnen, Wohnhäuser zu bauen. Heute lebt etwa ein Viertel der Bevölkerung in diesen städtischen Wohnungen. Schön sind die Bauten meistens nicht, eher graubraune Klötze. Aber sie sind gut zu erkennen. Auf jedem Haus steht irgendwo in roten Lettern Wohnhaus der Gemeinde Wien. Auch Genossenschaftswohnungen haben in Wien Tradition. Davon gibt es mehr als 200.000 Stück. Zusammen mit dem Gemeindebau kommen damit etwa 60% der Wiener Bevölkerung in Wohnungen mit vergleichsweise günstigen Mieten unter. Auf dem freien Markt gelten dafür andere Regeln. Im Altbau gibt der Staat preisliche Obergrenzen vor, je nach Ausstattung der Wohnung. Wer etwa keine eigene Toilette oder Dusche hat, kann auch damit günstigeren Mieten rechnen. Ganz anders in neu gebauten Wohnungen. Für die gibt es keinerlei Begrenzung. Das trifft zum Beispiel auf die zahlreichen aufgestockten Dachgeschosswohnungen zu. Die werden meistens befristet vermietet und haben immer einen Indexmietvertrag. Das heißt, die Miete steigt mit der Inflation. Und die war in den vergangenen Jahren in Österreich höher als in Deutschland, sodass die Mieten kräftig gestiegen sind, teils um hunderte Euro pro Monat.
Das waren die Informationen aus Wien von Silke Hane. Ist natürlich auch Nun ja, es gibt natürlich Abstriche beim sozialen Wohnungsbau, bei diesem Wiener Modell. Keine Toilette, keine Dusche in der eigenen Wohnung. Sind das die Standards, die wir dann auch haben wollen?
Also ich hatte die Gelegenheit, mit dem Bauausschuss oder den Bauausschuss zu überzeugen, dass wir uns als Baupolitiker und Baupolitikerinnen den Gemeindewohnungsbau in Wien ansehen. Also ich kann das eigentlich so nicht bestätigen, dass die Leute, die dort im Gemeindewohnungsbau leben, keine Toilette haben. Im Gegenteil, also es gibt ein sehr hohes Niveau. Also Wien ist eigentlich dafür bekannt, Arbeiterwohnungen mit Schwimmbad auf dem Dach. Okay, das ist jetzt vielleicht auch eine Ausnahme gewesen. Aber gerade die Neubauprojekte, die dort angestoßen wurden, die waren, also bei jedem Neubauvorhaben in Wien gibt es auch einen Architekturwettbewerb. Es gibt die Auflage, dass Gemeinschaftsräume mit einer bestimmten Neubaugröße bereitgestellt werden, was ich eine ganz tolle Sache finde, weil es gut für die Nachbarschaft ist und für das Wohlbefinden. Also ich kann das eigentlich so nicht unterschreiben. Und was ich auch erlebt habe, dass also wirklich während hierzulande häufig der gemeinnützige Wohnungswirtschaft gefurchtet wird, wie der Teufel des Weihwasser, also gerade von der privaten Wohnungswirtschaft, ist es in Wien eigentlich ganz normal. Die Leute sind total zufrieden gewesen, also die dort eine Gemeindewohnung oder eine Genossenschaftswohnung haben. Und insgesamt ist der Wohnungsmarkt deutlich weniger angespannt als in vergleichbaren deutschen Städten wie beispielsweise München. Dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, das stimmt. Also aus meiner Sicht bräuchte es da eben auch eine Regelung der Neuvertragsmieten. Aber insgesamt garantiert so ein Modell doch mehr Wohnzufriedenheit und auch die Tatsache, dass man in Wien deutlich weniger Einkommen für das Wohnen aufbringen muss, spricht aus meiner Sicht absolut dafür, ein solches Modell zu denken. Und es hat es in der Bundesrepublik übrigens gegeben. Also bis 1990 gab es in der Bundesrepublik dieses Prinzip der Wohngemeinnützigkeit. Das hat dafür gesorgt, dieses Land nach zwei Weltkriegen wieder aufzubauen. Und da besteht eigentlich eine Einigkeit, dass das einer der ganz großen Fehler in der deutschen Wohnungspolitik war, dass man dieses erfolgreiche Modell zum Wohle der unteren, aber auch der mittleren Einkommensgruppen wirklich willfährig über Bord geworfen hat, 1990 unter der Regierung Kohl.
Wohnungsnot in Deutschland, wie kann schneller gebaut werden? Das noch bis 22 Uhr unser Thema. Sie können gerne mitkommentieren, das geht auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau und das hat auch UNOR gemacht. Wir hatten gerade die österreichische Hauptstadt Wien. Wir haben aber zuvor auch schon über Berlin gesprochen, deutsche Hauptstadt. Und UNO sagt, Wohnungsnot macht die Hauptstadt unattraktiv. Ich habe vor einem Jahr ein besseres Jobangebot in Berlin angenommen und seit einem Jahr pendle ich zwischen Hamburg und Berlin. Und er geht sogar so weit, dass er seinen Kolleginnen und Kollegen im Ausland davon abrät, nach Berlin zu ziehen. Also wenn das alle so machen würden, dann würde das Ganze wieder kippen und wir hätten genügend Wohnraum, aber das ist natürlich nur gesponnen. Noch ein zweiter Kommentar kommt von Birdman, auch über YouTube. Leute verbrauchen zu viel Fläche. Der durchschnittliche Mieter hat pro Kopf 45 Quadratmeter. Vor 50 Jahren waren es noch 32 Quadratmeter. Es gibt genug Fläche, sie ist ungerecht verteilt. Herr Heuschemacher, wir sprechen gleich nach 21 Uhr auch Grundsätzlich nochmal über die Vergangenheit, vor allem DDR-Plattenbau war ja auch eine ähnliche Situation wie jetzt. Große Wohnungsnot und dann musste man ein bisschen umschwenken, was die Politik angeht. Herr Heuschemacher, bedenken Sie, dass in Großstädten mehr als 50% der Einwohnerinnen und Einwohner Singles sind, also sehr viel kleiner Wohnraum benötigt wird?
Ja, ich fand diesen Einwurf mit der Größe der Wohnfläche in der Bundesrepublik Deutschland sehr interessant. Ich habe da auch mal ein paar Zahlen mitgebracht, weil wenn man in das Jahr 1991 schaut, Wendezeiten da im Gebiet der ehemaligen DDR, 28,2 Quadratmeter pro Einwohner. In der Bundesrepublik, in Westdeutschland, waren es zum gleichen Zeitraum 34,8 Quadratmeter pro Einwohner. Und jetzt sind wir seit ungefähr 10 Jahren bei einem Niveau von 45 bis 47 Quadratmeter je Einwohner. Das schwankt immer ein bisschen, ist aber relativ konstant. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gesellschaftliche Entwicklungen zu verzeichnen. Das ist ganz klar, dass wir eine Landflucht haben, dass mehr und mehr die Bewohner in die Städte hineindringen. Und insofern haben wir eben überwiegend fehlenden Wohnraum in den großen Städten, in den ländlichen Gebieten dagegen nicht. Das heißt, es ist einfach eine Umverteilung, die jetzt kommen müsste, die aber eben bei einem solch langlebigen Produkt wie einem Bauwerk gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Mhm. Diese Tendenz kann sich im Übrigen auch wieder umkehren. Also auch das ist ja nicht gesagt, dass das bis in alle Ewigkeiten so geht. Wir haben einige unschöne Beispiele von US-amerikanischen Großstädten, wo wir genau die gegenteilige Tendenz haben, dass also die Stadtzentren weitgehend leer sind und dann wieder eine Flucht in die Vororte, teilweise auch auf das Land besteht. Das ist jetzt nicht unbedingt an der Ost-West-Küste, aber zumindest im mittleren Westen, St. Louis und der berühmte Rostgürtel der USA, ganz klar der Fall. Also von daher, was eigentlich bräuchten wir? Mehr Flexibilität in diesem Wohnungsbestand ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wir haben aber natürlich auch eine Situation zu verzeichnen, dass wir mehr und mehr Menschen im Homeoffice haben. Mhm. Das ist natürlich auch eine Tendenz, wo Sie feststellen, wenn Sie zu Hause arbeiten, brauchen Sie einen Arbeitsplatz, eigentlich brauchen Sie ein eigenes Zimmer, um auch ungestört dort bei parallel laufendem Familienleben arbeiten zu können. Und damit sind die Ansprüche, die wir heute haben, vielleicht auch die Notwendigkeiten ganz andere als noch vor wenigen Jahren.
Sagt Professor Klaus Heuschemacher. Wir sprechen gleich mit Ihnen auch über serielles Bauen, über Baustoffe der Zukunft. Und ich kann zumindest, bevor wir zu den Nachrichten schalten, noch Benjamin Vollmer begrüßen aus Friedenbeek. Wo ist das denn?
Das ist in der Nähe von Hamburg.
Und da kann man sehr gut leben?
Da kann man ganz gut leben. Das ist weiterläufige Suburbia. Ich habe immer in Hamburg gearbeitet und das ist dann eine gute Stunde pendeln. Naja, so ist es dann.
Das heißt, Sie arbeiten jetzt nicht mehr?
Ich bin inzwischen Rentner und habe in diesem Bau- und Wohnungsbereich immer gearbeitet und hatte zu diesem Thema, das hatte ich vorhin, wurde das ja angekündigt, dann doch die Idee, man könnte ich mich mal einbringen und auf verschiedene Aspekte da hinweisen. Also es wurde eben ja schon angesprochen, das Ansteigen der durchschnittlichen Wohnfläche, das hat mit verschiedenen Sachen zu tun und man muss das ja eigentlich als eine Riesenkatastrophe betrachten, denn es ist ja nicht nur ein soziales, sondern auch ein ökologisches Problem. Wir bauen ja all diese Gebäude und sie stehen dann weitgehend leer. Mhm. Es gibt ja genug Beispiele, ich kann das mal so persönlich erzählen, mein Schwiegervater
wohnt. Herr Vollmer, haben Sie vielleicht noch 4 Minuten Zeit?
Ja, habe ich auch.
Ich habe nämlich die Sendung eigentlich total im Griff, aber 21 Uhr müssen die Nachrichten laufen und wir hören uns gleich wieder. Machen wir es so?
Ja.
Bis gleich.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Mit unserem heutigen Thema Wohnungsnot in Deutschland. Wie kann schneller gebaut werden? Ich bin Susanne Böttcher, begrüße Sie zur zweiten Stunde. Und die letzte Stunde hat Herr Vollmer verabschiedet aus der Nähe von Hamburg, dann heißt es wahrscheinlich nicht Friedenbeck, sondern Friedenbeek, oder?
Ist, glaube ich, gleichgültig. Friedenbeek, ja, ist richtig. Ja, bis wohin waren wir gekommen? Das weiß ich jetzt nicht. Sie hatten mich dann da rausgenommen.
Ja, wir waren beim Thema, dass das Wohnraum eigentlich genügend da ist. Es ging um die Verteilungsfrage, richtig?
Ja, und Das hat ja mehrere Komponenten. A, ist es ja so, dass es einfach auch der Wohnraumkonsum ja auch ein ökologisches Problem ist. Je mehr, also der Einzelne nimmt, desto mehr verwenden wir ja insgesamt Ressourcen für das Wohnen. Mhm. Und es ist eben das soziale Problem, dass eben die bezahlbaren Wohnungen einfach weil der Markt praktisch leer gemietet wird, dann für andere nicht zur Verfügung steht. Und das hat ja auch So, also ich sehe zum Beispiel mein Schwiegervater, meine Frau, die kam aus Eppendorf, die wohnten da zunächst nach dem Krieg mit Wohnraumbewirtschaftung in einer großen Wohnung zu zwei Familien. Dann zog die eine Familie aus, dann waren die vier Personen in knapp 100 Quadratmeter mit Bruder, Schwester und Eltern. Dann zogen beide Kinder aus, dann sind nur noch zwei Personen, dann starb meine Schwiegermutter, dann war er alleine da. Mhm. Und er wusste auch, dass das eigentlich sozial verkehrt ist. Und trotzdem gab es überhaupt keine Möglichkeit, das zu ändern, weil durch diese langjährige Mietung und 800 Euro für 100 Quadratmeter in Eppendorf lecken sich alle die Finger nach. Man kann nicht umziehen dann. Du wirst vielleicht 30 Quadratmeter mieten können für den gleichen Kurs und dann noch viel Geld in die Hand nehmen müssen, um umzuziehen. Das ist ausgeschlossen mit 80 Jahren. Das macht man dann nicht. Also bleibt es, wie es ist. Und das zeigt einem eigentlich, wir brauchen eigentlich, um die inneren Leerstand, also die Reserve eigentlich zu bekommen, brauchen wir sehr viel Aktivität in Fluktuationsförderung und solche Dinge. Ich finde, dass das weitere Zubauen der Großstadtregionen, in Hamburg kann man das ganz gut sehen, das ist ja auch ein Minitekel für die Zukunft. Wir werden auch Zeiten haben, wo die nachfolgende Generation, die immer schwächer wird, all diese Gebäude ja auch wieder erhalten müssen und bewirtschaften müssen. Das ist ja nicht nur ein Gewinn, wenn wir immer mehr Immobilien hinstellen. Und insofern sollten wir die, die da sind, sehr viel effektiver in Nutzung bringen und dazu eben auch die Randbedingungen schaffen. Also
ja, Herr Vollmer,
das ist nicht das Einzige, es ist so ein Aspekt, einfach Fluktuationsförderung.
Total gut. Herr Vollmer, Frau Ley ist bei mir, das ist die wohnungspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke und er hat vor einer Dreiviertelstunde schon mal reingebracht, das Recht auf Wohnungstausch. Das ist genau das, was Sie angesprochen haben, dass man dann aber eben nicht diese finanziellen Nachteile hat, weil jeder kann nachvollziehen, warum soll ich mehr bezahlen, wenn ich am Ende weniger Wohnraum habe, ne?
Und da, also es gibt ja große Förderprogramme sozialer Wohnungsbau, da kostet uns ein Zimmer zu bauen in so einer Stadt wie Hamburg 120.000, 30.000 Euro, also eine Vier-Zimmer-Wohnung 500.000 Euro oder so oder mehr. Da kommt man doch an die Räume unter Umständen sehr viel günstiger, wenn man Prämien dafür gibt, die Umzüge bezahlt und dann irgendwelche Mietgarantien für einige Jahre absichert oder längerfristig und sowas. Das sollte man sehr, sehr viel stärker den Bestand in Blick nehmen, finde ich. Also das liegt so auf der Hand. Und dazu kommt ja auch noch ein Aspekt in den Stadtteilen, die so dünn besiedelt sind, dass die Infrastruktur eigentlich zusammenfällt. Man sieht das so beispielhaft auch in der Hamburger Hafen City, da Luxuswohnungen, die unterbelegt sind, erzeugen eigentlich eine relativ langweilige und tote Stadtteile. Also das hat ja mehrere Aspekte, kulturelle, soziale und eben ökologische. Und ich finde, dass wir können unseren nachfolgenden Generationen gar nicht so viele Gebäude hinstellen. Was wollen die denn damit? Und wir binden ja auch deren Kraft damit, mit diesen ganzen Dingen, die wir da anzetteln. Also ich bin da nicht so begeistert von den großen Wohnungsbauprogrammen. Man könnte sicherlich, man muss auch bauen und man muss auch Ersatz bauen, aber man sollte sich schon Gedanken machen, dass man den Konsum in Wohnfläche vielleicht doch ins Auge nimmt als Problem.
Prima. Herr Vollmer, vielen Dank. Wohnungsversorgung ist auch Verteilungsfrage. Schöne Grüße zu Ihnen und vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben auf der 08000 44 17 77. Schönen Abend noch.
Ja, danke schön.
Wir schauen jetzt trotzdem aufs Bauen und zwar auf das serielle Bauen. Professor Heuschemacher, Direktor des Instituts für Betonbau an der HTWK in Leipzig. Woran forschen Sie da genau, was serielles Bauen angeht?
Ja, vielleicht mal zunächst zum Begriff serielles Bauen. Es geht also darum, dass Bauelemente vorgefertigt werden, dann auch zu Modulen zusammengefügt werden in einem Werk und letztlich zur eigentlichen Baustelle transportiert werden, dort zum Bauwerk zusammengefügt werden. Das vielleicht zum Begriff. Damit geht einher, dass wir eine gewisse Standardisierung haben von Bauelementen hinsichtlich ihrer Abmessungen, hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Tragfähigkeit und so weiter. Und das ist auch gut und richtig so. Ich möchte das an einem vielleicht etwas plakativen und sehr stark vereinfachten Beispiel deutlich machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind umgezogen und Sie wollen ein Bild aufhängen. Und dazu brauchen Sie also irgendwo eine Schraube in der Wand. Mhm. Das heißt also, Sie nehmen einen Bohrer mit einem bestimmten Durchmesser, bohren ein Loch in die Wand, setzen dann einen vorgefertigten Dübel da hinein, der genau in dieses Loch passt. Und dann schrauben Sie eine Schraube hinein, die genau zu diesem Dübel auch passt, auch von der Länge, vom Durchmesser funktioniert. Und Sie haben ein abgestimmtes System. Sie würden nie auf die Idee kommen, zu einer Maschinenbaufirma oder einem anderen Unternehmen zu gehen und zu sagen, entwickelt mir mal bitte ein Aufhängesystem für dieses Bild. Das mag jetzt sehr plakativ und auch sehr weit hergeholt klingen, ist aber tatsächlich etwas, was mit dem seriellen Bauen zu tun hat. Wir versuchen also im Grunde genommen Bauelemente zu vereinheitlichen und im Grunde genommen dann aus einem Katalog heraus Bauwerke zusammenzusetzen. Damit das auch wirtschaftlich ist, müssen diese Elemente möglichst mehr als einmal, also in möglichst größerer Stückzahl eingesetzt werden. Und dann können wir tatsächlich also Statistiken sagen, so ungefähr um die 20% der Baukosten mit diesem System einsparen. Was wir selbst forschen, das geht noch ein ganzes Stück weiter. Weil wir haben im Bauwesen, wir befinden uns in einer Phase der Transformation, ziemlich viele Probleme zu lösen. Wir haben ein Nachhaltigkeitsproblem. Wir haben im Grunde genommen die Situation, dass wir sehr, sehr viele Ressourcen im Bauwesen verbrauchen. Es gibt so Schätzungen, um die 40% des Ressourcenverbrauchs weltweit gehen in das Bauwesen hinein. Wir haben sehr, sehr viel vorhandene Bausubstanz, die gepflegt werden muss. Wir haben im Endeffekt den Fachkräftemangel. Und wir haben das Problem, wenn wir in diesem seriellen Bauen zu monoton bauen, ich erinnere an die Plattenbausiedlungen der DDR, dann schwindet die Akzeptanz. Was wir also machen, ist, dass wir schauen, dass wir dieses serielle Bauen mit einer automatisierten Produktion, mit einer Robotik verknüpfen können und damit im Grunde genommen händische Arbeit weitgehend aus diesem Prozess eliminieren, dass wir zusätzlich die übliche Betonstahlbewehrung, die ja zum Tragen des Betons als Stahlbetonbauteil ein wesentlicher Bestandteil ist, durch eine nichtmetallische Bewehrung ersetzen, die dann nicht mehr korrodieren kann. Das sind also technische Textilien aus Carbonfasern, die wir einsetzen. Und damit können wir also auch nochmal hinsichtlich der Nachhaltigkeit sehr, sehr fortschrittlich das Bauwesen verändern.
Und trotzdem bleibt dann Beton und dann sagen viele, naja, klimafreundlich ist es nicht.
Ja, es ist in der Tat so, Beton, so wie wir den im Moment kennen, mit Portland-Zementklinkern da drin, sagt man, da gibt es Schätzungen, weltweit 7% des CO2-Ausstoßes geht auf die Produktion von Portland-Zementklinkern zurück. Das ist in der Tat ein sehr unerfreulicher Umstand, der dringend geändert werden muss. Eins der großen Probleme im Bauwesen, wo wir aber dran sind, in verschiedene Richtungen. Die Betone, die derzeit verwendet werden, die haben einen wesentlich geringeren Anteil an Portland-Zementklinkern als in der Vergangenheit. Wir sind inzwischen auch so weit, dass wir Betone herstellen können, sogenannte alkalisch aktivierte Betone, in denen überhaupt kein Portland-Zement mehr drin ist und wo wir damit also diese Umweltbilanz, die ökologische Bilanz des Betons erheblich verbessern können. Hinzu kommt, wenn wir eine nichtmetallische Bewehrung verwenden, also eine Carbonfaserbewehrung verwenden, dann haben wir keinerlei Korrosionsprobleme mehr. Und die ansonsten relativ große Betondeckung, die wir benötigen, um den Betonstahl vor Korrosion zu schützen, die können wir entfallen lassen, das heißt auf wenige Millimeter reduzieren. Das heißt, wir verbrauchen bei gleicher Effizienz einfach weniger Volumen an Beton.
Und die Langlebigkeit bleibt genauso groß?
Ja, das ist das Nächste, was für den Carbonbeton spricht, weil sie bleibt nicht nur genauso groß, sie erhöht sich deutlich. Wenn wir jetzt Bauwerke planen, dann ist es in der Regel für einen Zeitraum von 50 Jahren, teilweise 80 Jahren, je nach Baustruktur. Beim Carbonbeton verwenden wir sehr langlebige Betone. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir hier die Lebenszeit auf 200 Jahre erhöhen können, ohne dass wesentliche Reparaturen an diesen Bauteilen erforderlich sind.
Auf 200 Jahre. Serielles Bauen und trotzdem individuell. Sie hatten es angesprochen, die Akzeptanz der Platte war dann irgendwann nicht mehr so hoch. Wie machen Sie das?
Naja, wenn die Akzeptanz der Platte, das ist, glaube ich, kein Problem nur in den neuen Bundesländern. Wir haben Plattenbausiedlungen auch in Dortmund Nord. Ich habe die auch in Wien gesehen. Das ist generell ein Problem, wenn wir das serielle Bauen mit einer Architektur verbinden, die den heutigen Ansprüchen nicht gerecht wird. Grundsätzlich ist es so, dass man auch aus einem Modulbaukasten heraus Gebäude mit einer interessanten Architektur zusammenstellen kann, mit interessanten gegliederten Oberflächen, die nicht monoton wirken, die nicht gleich aussehen müssen. Und wenn man das also auch noch mit diesen Möglichkeiten, die die Automatisierung und die Robotik bietet, verknüpft, ist es so, dass die Oberfläche von Fassadenplatten individuell gestaltet werden kann, obwohl das ein Modulbauteil ist. Und damit, denke ich, sind den Architekten alle Möglichkeiten gegeben, um sehr interessante Bauwerke zu verwirklichen.
Waren Sie schon mal in Malmö? Ich frage mal hier in die Runde, alle drei. Nein?
Ich war schon mal, da war mal eine Fußball-Europameisterschaft. Ich gebe zu, da habe ich mir die Bauwerke nicht so angeschaut.
Ah, okay. Es gibt dort tatsächlich auch eine Plattenbausiedlung. da erkennt man gar nicht, dass es Platte ist, weil es wirklich schön begrünt auch ist. Es ist viel, es ist wirklich qualitativ hoher Standard. Wir wechseln aber jetzt mal vom Beton zum Holz und zu Wolf von Borzikowski. Er ist der Vertriebsleiter bei Nokera Aktiengesellschaft, unter anderem auch ein Werk bei Magdeburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Böttcher.
Sie arbeiten auch innovativ und sagen, Sie machen das Bauen der Zukunft, aber mit Holz. Wie nachhaltig ist denn diese Bauweise?
Na, wie nachhaltig ist diese Bauweise? Also Punkt 1, ich glaube, Holz ist der älteste Baustoff, den die Menschen verwenden. Und wie nachhaltig wir es machen, ein Beleg dafür ist mit Sicherheit auch, dass wir einer von drei Finalisten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 als Unternehmen sind. Nachhaltigkeit ist unser A und O. Das leben wir durch. Angefangen von der Fabrik, vom Einkauf bis eben zum Errichten auf der Baustelle vor Ort.
Nun hat Professor Holzschmacher gesagt, Beton bis 200 Jahre. Wie viel rechnen Sie für Ihre Holzhäuser?
Nun würde ich die Gegenfrage stellen. Wenn Sie in Erfurt sind, wenn Sie in Celle sind, wenn Sie in Wolfenbüttel sind, da stehen Fachwerkhäuser. Die sind aus Holz gebaut. Es ist immer die Frage, wie pflege ich die Immobilie? Wie gehe ich mit meinem Werkstoff um? Ich glaube, wir haben da keine Probleme, 80, 100 Jahre zu denken.
Die Auftragsbücher sind grundsätzlich in der Baubranche nicht so voll aktuell. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Ja, unsere Bücher füllen sich, Gott sei Dank. Man muss dazu eins sagen, wir haben bei Nokera einiges anders gemacht als einige Marktbegleiter. Uns war es wichtig, erstmal das Werk zu haben in Burg bei Magdeburg. Das ist das größte Werk der Welt für serielle Holzbauweise mit einer Kapazität von 30.000 Wohnungen pro Jahr. Und erst als wirklich alles fertig war und funktioniert hat und wir die ersten Häuser gebaut haben, sind wir wirklich aktiv in die Vermarktung gegangen, sodass wir davon ausgehen, dass wir am Jahresende so um die 10.000 Wohnungen für die nächsten Jahre in den Büchern haben werden.
Halten Sie serielles Bauen für das Bauen der Zukunft?
Oh, ist es die Zukunft? Ich glaube nicht, dass eine Bauweise alleine die Zukunft bestimmen wird. Aber ich denke, wir haben es angesprochen, bei dem Notstand, den wir in Deutschland haben, brauchen wir so viele Ansätze wie möglich, um zu bauen. Also ist serielles, modulares Bauen ein Beschleuniger. Aber es ist nicht unser Ansatz, andere zu verdrängen, sondern Dinge anders zu machen und schneller zu machen. Und ich denke, gerade im Punkt Geschwindigkeit sind wir sehr weit vorne, weil wir gesetzt den Fall, dass die Baugenehmigung schnell bearbeitet wird. In dem Moment, wo wir ab der Oberkante Bodenplatte anfangen zu bauen, übergeben wir ein Haus bezugsfertig in 3 Monaten.
Sagt Wolf von Borzikowski, Nokera AG. Vielen Dank für Ihre Wortmeldung.
Ich danke Ihnen, Frau Böttcher. Schönen Abend noch.
Ebenso 08044 1777, das ist die Telefonnummer hier zu uns ins Studio. Mitreden Deutschland diskutiert. Und das hat sich auch Uwe Dietz nicht nehmen lassen, ruft aus der Mutterstadt an, aus Berlin. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung in Berlin oder leben Sie gar nicht in Berlin?
Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ich dabei sein darf. Also ich wohne ganz gut in einer Dachgeschosswohnung, die ausgebaut wurde auf einem Altbau, und bin erstmal zufrieden und teile mir die Wohnung, weil die eigentlich zu groß für mich ist. Also ich habe eine Mitbewohnerin.
Eine, die Sie vorher schon kannten, oder sind Sie bewusst auf Mitbewohnersuche gegangen?
Ich habe tatsächlich im unmittelbaren Bekanntenkreis gefragt und dann wurde sie mir empfohlen und wir haben uns dann geeinigt, dass sie einzieht.
Das ist doch perfekt, oder? Auch noch zwischenmenschlich. Ja. Bin grundsätzlich dafür, aber wir haben keinen Experten gefunden, alle Singles in der Stadt zusammenzufinden. 50%, das heißt, man würde dann schon mal 25% Wohnraum wieder freigeben. Ist aber vielleicht eine naive Rechnung.
Ja, also ich kenne ja meine Stadt sehr gut, weil ich hier geboren wurde und mich jetzt seit über 30 Jahren mit Immobilienwirtschaft in Berlin beschäftige. Mhm. Und daraus habe ich eben die Erfahrung gesammelt, dass ein generelles Problem war, dass man in der Vergangenheit zwei Themen, ich würde mal sagen, politisch fehlerhaft angegangen ist. Das eine Thema war in Berlin die Bodenspekulation, der man meiner Meinung nach unzureichend den Riegel vorgeschoben hat. Und das zweite Thema war in der Folge, dass eben der Wohnungsbau vernachlässigt wurde. Da muss ich auch mal sagen, dass also, obwohl ich mit der Dame von den Linken mit 2 Punkten auch einverstanden bin, aber auch die Linken dazu beigetragen haben, indem die immer gesagt haben, ja, wir wollen ja gar nicht, dass die Stadt wächst. Also man hat eigentlich eine politische Blockade gehalten.
Ich frage mal kurz nach, Frau Lai, war das so?
Also
Unser Berlin soll kleiner sein.
Also ich kenne das Argument, das gerade auch von konservativer Seite immer sehr laut gesagt wird, dass unter linker Regierungsbeteiligung, also mit Rot-Rot-Grün in der vergangenen Legislaturperiode zu wenig gebaut wurde. Aber das kann man so nicht stehen lassen. Also dort wurde deutlich mehr gebaut als davor noch unter einer CDU-SPD geführten Regierung. Vielleicht nicht genug, das stimmt, aber deutlich mehr als bei der Vorgängerregierung. Und es hängt natürlich auch viel an den bundespolitischen Rahmenbedingungen. Das habe ich ja gesagt. Viel zu wenig Geld wird dort in die Förderung von bezahlbarem Wohnraum investiert. Also insofern, das müssen Sie mir jetzt wirklich an den Zahlen nachweisen. Das kann ich jetzt nicht so unwidersprochen stehen lassen.
Herr Müller ist auch ganz aufgeregt vom Hauptverband der Bauindustrie. Zum Thema Wohnungen in Berlin?
Also ich bin doch immer erstaunt, dass wir dieses wirklich komplexe Thema Wohnungsbau versuchen, immer mit einfachen Antworten zu lösen und auch Gegensätze aufzubauen, die meines Erachtens nicht weiterbringen. Also wir haben eben gesprochen, Platte oder nicht Platte, Beton versus Holz, Rendite wollen die anderen und die anderen wollen keine Rendite. Also wenn wir die Diskussion so führen, erwecken wir Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die nicht erfüllt werden können. Also erst einmal zum Thema Platte versus No-Platte. Also ich wette, wenn wir vier jetzt einen Spaziergang machen würden durch Berlin oder durch eine andere Stadt, abseits von den Ostplattenbauten, die man einfach erkennt, aber dem, was jetzt neu gebaut wurde in den letzten 10 Jahren, wir vier könnten nicht unterscheiden, was ist seriell und was wurde mit einem Architekturwettbewerb gebaut. Denn jede Fassade auch von seriell modularen Wohnungsbau ist so individuell gestaltbar. Das machen wir übrigens gemeinsam mit der Architektenkammer, damit wir einfach die städtebaulichen und baukulturellen Aspekte berücksichtigen. Das zweite ist Beton versus Holz. Beton ist über den Lebenszyklus nicht immer schlechter als Holz. Natürlich speichert Holz am Anfang ganz viel CO2 in der Entstehung. Aber denken wir doch mal an das Thema Recycling. Was passiert denn, wenn Holz verrottet? Dann geht das ganze CO2 wieder in die Atmosphäre. Also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ideale und nicht ideale Baustoffkombinationen, aber die einfache Antwort ist es nicht. Und wenn wir auch dann sagen, okay, wir machen jetzt ein Recht auf Wohnungstausch, hört sich ganz toll an, aber was bedeutet das denn? In Berlin haben wir Mietverträge, die laufen über 20 Jahre. Da sind teilweise Mieten, die sind 3-4 Euro. Und wenn man sich mal die Eigentümerstruktur anschaut, weil wir haben darüber geredet, die privaten Wohnungsbaukonzerne, von 19 Millionen Gebäuden in Deutschland sind 17 Millionen Gebäude Privatbesitzer. Und 1 Million Gebäude jeweils, große Wohnungskonzerne und auch die öffentlichen. Das heißt, da ist gar nicht das Ungleichgewicht zwischen die bösen Konzerne und die lieben anderen. Und auch da, die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die müssen auch Rendite erwirtschaften. Wie will man denn sonst Sanierung bezahlen? Und deswegen ist beim Thema Wohnungstausch auch darauf zu achten, das kann man gerne machen, aber die Eigentümer, die dann die durch steigende Kosten ihre Einnahmen über den Mietvertrag nicht erhöhen können, wie sollen die denn dann energetische Sanierung bezahlen? Ein öffentliches Wohnungsbauunternehmen würde diesen Vorschlag nie mitmachen können, weil auch die müssen profitabel sein, weil sie eben wieder reinvestieren müssen. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen gezuckt. Also die Antworten sind nicht so einfach, wie wir uns das gerne hoffen, sondern sie sind dann doch weitaus komplexer. Und da müssen wir halt ein bisschen aufpassen in der Diskussion, dass wir nicht Erwartungen schüren, die wir am Ende nicht erfüllen.
Sagt Tim Oliver Müller vom Hauptverband der Bauindustrie. Nochmal zurück zu Ihnen, Herr Tietz, in Berlin. Ja. Möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, gerne. Also ich möchte darauf hinweisen, dass es einen Mangel an Wohnungsbau allein deshalb gibt, weil es eine immense Nachfrage gibt, die überhaupt nicht bedient oder gedeckt wird. Das ist ja im klassischen Sinne der Marktwirtschaft die Folge, dass dann die Mieten steigen. Und ein zweites Beispiel, was in Berlin ich noch nie erlebt habe, die Zahlen sprechen von 40.000 Obdachlosen. Und das sieht man unter Brücken, in Parks. Und das finde ich, das ist so für mich eine Image-Schaden. Und ich möchte auch noch ein drittes Beispiel nennen, was ich selber erlebt habe. Es, wie ja vorhin in einem Beispiel aus Hamburg genannt wurde, es kommen wichtige Arbeitskräfte nicht nach Berlin, habe ich ganz konkrete Fälle erlebt, weil sie keine Wohnung finden, die ihre Familie nachholen können oder keinen akzeptablen, bezahlbaren Raum, weil es einfach zu hohe Mieten gibt. Zu guter Letzt will ich zwei Dinge noch sagen. Erstens glaube ich an eine Modulbauweise im Holzbau. Da haben wir jetzt auch hier im Berliner Raum in Eberswalde ein neues Holzbauwerk, was mit Schweizer Beteiligung und 100 Jahre Erfahrung errichtet wurde, das Timmlerwerk. Und die werden also Module, man muss sich das so ähnlich vorstellen wie Containerbau, quasi fertig herstellen, produzieren. Ich war bei der Eröffnung, habe mir das Werk angesehen, ziemlich beeindruckend. Und dann kann man wesentlich günstiger bauen. Und ein zweites Element, und schneller vor allen Dingen, und ein zweites Element, die Planungskosten reduzieren. Da hat ja immerhin die Bundesregierung, was ich sehr positiv finde, einen sogenannten Gebäudetyp E entwickelt, der da bedeutet, dass wenn man ihn einmal genehmigt bekommen hat, er auch in Zukunft woanders genehmigt wird. Das ist eine Verkürzung der Bauzeiten und, wie es aus der Holzbauindustrie heißt, kann es auch kostengünstiger werden, wenn man eben im Modulbauweise rangeht, weil da alles schon drin ist. Die Bäder, die Leitung und Holzwände. Und das, glaube ich, hat eine Zukunft. Und in dieser Richtung, hoffe ich, können wir ein bisschen Entspannung an den Markt bringen. Letzter Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte. Wir haben übrigens in Berlin relativ viele Freiflächen. Das heißt, wir könnten eigentlich verdichten mit der Benutzung der Infrastruktur und keine großen Neubaufelder machen. Also es gibt diese Möglichkeit. Und zu guter Letzt, Berlin ist immer jedes Jahr gewachsen. Und das hat eben die Berliner Politik nicht im Auge gehabt. Plus Flüchtlingsthema, aber es geht auch um Wachstum innerhalb der Stadt durch Mitarbeiter etc. Danke noch für Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn wir danken, Herr Tietz. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Grüße nach Berlin und vielleicht als Vorbild auch für andere Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dann vielleicht eine nette Mitbewohnerin oder einen netten Mitbewohner zu finden. Wir haben in der Zwischenzeit noch eine Frage an Herrn Heuschemacher bekommen. Matthias Becker schreibt bei YouTube, wie sieht's mit der Umweltbelastung der Carbonbewehrung beim Abriss aus? Stichwort Partikel der Carbonfasern. Für alle, die es gerade nicht gehört haben, sie ersetzen oder forschen gerade daran, Stahl durch Carbonfasern zu ersetzen.
Ja, das ist richtig. Wir versprechen uns von dieser nichtmetallischen Bewehrung einfach einen großen Fortschritt gegenüber der herkömmlichen Stahlbewehrung, weil wir keine Korrosionsgefahr haben. Aber selbstverständlich ist es so, dass man natürlich einige Dinge beachten muss. Das betrifft insbesondere die physiologische Unbedenklichkeit der Carbonfaser. Als wir im Rahmen eines sehr großen Forschungsprojektes, dem 2020-Projekt Carbon Concrete Composite 2014 begonnen haben, uns mit der Carbonbetonbauweise zu beschäftigen, da war einer der wichtigen Punkte zu klären, was passiert eigentlich, wenn ich Bauteile aus Carbonbeton bearbeite, wenn ich da ein Loch hineinbohre, wenn ich fräse und so weiter, dann werden ja möglicherweise Partikel der Carbonfaser freigesetzt. Passiert dann das Gleiche wie mit Asbestfasern und hier haben wir so mit Medizinern zusammengearbeitet und die ganz klare Antwort bekommen, das ist physiologisch unbedenklich. Ein anderer Aspekt ist derjenige, was passiert bei einem End-of-Life-Szenario, wenn wir ein Gebäude wieder abreißen müssen oder wenn wir Teile einer Carbonstruktur entfernen müssen, können wir das Material so recyceln, wie es erforderlich ist, können wir also die Produkte komplett zurückbringen in die Kreislaufwirtschaft. Das funktioniert beim Beton teilweise relativ gut, darüber wäre noch zu sprechen, kann viel besser sein. Es gibt im Moment ein sehr großes Forschungsprojekt, federführend von der TU Dresden, wo es um die Recycelbarkeit der Carbonfasern nach der Erstverwendung geht. Und da hat sich also gezeigt, dass man also quasi aus diesen ja Altfasern eine neue Carbonfaser herstellen kann. Noch nicht mit so ganz hundertprozentig vergleichbaren Eigenschaften wie der Erstfaser, aber grundsätzlich ist das Recycling dann damit geklärt.
Beton ist grundsätzlich nicht recycelbar.
Grundsätzlich recycelbar, okay. Aber im Moment haben wir das Problem, dass wir bei den Betonabfällen nicht das zum großen Teil tun, was wir eigentlich tun müssten, ein Recyceln. Das heißt also diesen Beton, den Altbeton auf dem gleichen Level zu verwenden für die Herstellung von einem neuen Beton. Müssen wir konstatieren, dass da einfach noch viel Forschungsbedarf auch drin steckt. Zum großen Teil wird also werden mineralische Abfälle als Unterbau für Verkehrswege, für Straßen genutzt und dann ist ganz klar ein Downcycling. Also es ist schon so, dass man mit dem Material etwas tut, aber das Material ist eigentlich wertvoll und hier müssen wir dahin kommen, dass wir möglichst ein Recycling haben. Das heißt also das Level des Materials, die Leistungsfähigkeit beibehalten. möglichst sogar auf ein Upcycling kommen. Das heißt also, die Eigenschaften mit dem wiederverwendeten Material vielleicht teilweise sogar verbessern können. Dass das wichtig ist, mag mal eine Zahl uns klar machen. Wir haben in Deutschland für jeden Einwohner bereits jetzt 490 Tonnen verbautes Baumaterial. 490 Tonnen, und da hat der Kollege Sobeck in Stuttgart mal ausgerechnet, da könnte man rund um den Äquator eine 750 Meter hohe Mauer bauen. Das heißt, das ist natürlich ein enormer Anlagewert. Man muss es jetzt nicht an diesen Maßen der Mauer festmachen, aber grundsätzlich ist klar, wir haben enorm viel Bausubstanz, und wenn wir eben einen Teil dieser Bausubstanz ersetzen müssen, abreißen müssen, dann haben wir wertvolle Materialien, und die müssen wir ordentlich wiederverwenden.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Und zwar noch eine halbe Stunde. Wohnungsnot in Deutschland. Wie kann schneller gebaut werden? Das ist unser Thema heute Abend im ARD-Infoabend. Zu hören bei BR24, HR-Info, MDR aktuell, NDR Info, RBB24, Inforadio und SWR aktuell mit Susanne Böttcher und mit drei Expertinnen und Experten. Karin Ley ist da, Mitglied des Bundestages, wohnungspolitische Sprecherin der Gruppe Die Linke. Außerdem im Studio Professor Klaus Heuschemacher von der HTWK in Leipzig, Direktor des Instituts für Betonbau, und zugeschaltet Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Bauindustrie. Wir hatten es schon eingangs erwähnt. Hohe Mietkosten, hohe Wohnkosten sind natürlich ein potenzielles Risiko für Armut. Wir werden gleich mal international da drauf blicken auf das Thema Armut durch Wohnungsnot, oder Wohnungsnot und Armut hängt ja ein bisschen zusammen. Haben aber Sie gefragt in Leipzig, was tun gegen die Wohnungsnot? Das hier sind die Ideen.
Meine Meinung ist, dass der Staat den Sozialbau übernehmen sollte, weil das in private Hände zu geben ist halt, also daran hat halt keiner ein wirtschaftliches Interesse, und das verstehe ich auch. Man kann nicht einem wirtschaftlichen Unternehmen ein wirtschaftliches Interesse aufdrücken.
Diese Mehrgenerationen, vielleicht wäre das eine Idee, zum Beispiel meine Tochter, die ist in Stuttgart weit weg. Vielleicht kommt man dann doch mal irgendwie wieder in einem bestimmten Altersabschnitt zusammen.
Da sind so viele Raubritter auf dem Wohnungsmarkt. Da hört man ja die schlimmsten Dinge. Also ich habe da ehrlich gesagt keinen Plan, wie man da was bessern könnte.
Man kann nur versuchen, den Leuten einfach mehr Geld in die Hand zu geben, dafür, dass sie es bezahlen können.
Also ich habe vor allem über viele Menschen gehört, dass so Wohnungen in Genossenschaften noch recht angenehm sind, dass dann die Verhältnisse auch ein bisschen ausgeglichener sind, so das MieterInnen- und VermieterInnen-Verhältnis. Und ja, so ein Preisdeckel und so wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
Das die Stimmen aus Leipzig. Frau Ley, Thema Armut durch hohe Mieten. Inwieweit bekommen Sie da Feedback dazu von Ihren Bürgerinnen, Bürgern, Wählerinnen?
Absolut. Das ist ein Thema, was ganz vielen Menschen wirklich existenziell unter den Nägeln brennt. Das muss man sagen. Also die Verarmung durch steigende Wohnkosten, durch steigende Mietkosten, aber eben in den letzten Jahren noch durch steigende Heizkosten. Das ist ein riesiges Thema und das verdient einfach auch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ich musste jetzt schmunzeln bei den Vorschlägen, die Bürgerinnen und Bürger gemacht haben. Das kann ich eigentlich alle unterschreiben. Also weil das
muss ich unterschreiben.
Sehr schnell. Also zum Beispiel mehr sozialer Wohnungsbau, auch in öffentlicher Hand, das würde ich unterschreiben. Mehr Generationen wohnen, das ist auch eine Antwort auf die Frage, die in der letzten Runde angesprochen wurde, also Umverteilung auch von Wohnfläche. Mhm. Da gibt es solche Überlegungen, zum Beispiel Wohnen für Hilfe. Junge Menschen ziehen zum Beispiel ein bei einer älteren Dame, die in einer großen Wohnung lebt. Da wird es umgebaut. Aber sie bekommen eine Wohnung und machen vielleicht die Einkäufe mit. Also solche Sachen finde ich gut. Raubritter wurde genannt. Ich würde mal aus meiner Sicht sagen, Spekulation begrenzen oder bekämpfen wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Förderung des Genossenschaftswesens, Mietpreisdeckel, das sind eigentlich Sachen, die mir aus dem Herzen sprechen. Und wo aber leider politisch sehr wenig passiert ist in den letzten Jahren. Und am Ende sind es vor allen Dingen die Leute mit wenig Geld, die den Preis dafür bezahlen. Mit steigenden Zahlen von Wohnungslosen, von Obdachlosigkeit. Aber auch indem die Wohnkosten einfach so explodieren, dass viele das einfach nicht mehr stemmen können.
Herr Tietz aus Berlin hatte heute hier schon angerufen auf der 08044-1777. Hat zum einen schon umgesetzt, dass er eine Mitbewohnerin mit in die Wohnung genommen hat, hat aber auch gesagt, er stellt in Berlin fest, dass es immer mehr Obdachlose gibt. Und eine Stadt,
die auch sehr, sehr viele Obdachlose hat, ist Los Angeles. Wir erfahren mal die Wohnsituation und die Nöte der Menschen in Los Angeles von unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelauer.
Wohnraum ist in der Megacity Los Angeles knapp und dementsprechend teuer. Das ist auch einer der meistgenannten Gründe, wenn Menschen aus der Stadt wegziehen. Trotzdem bleibt LA für viele auch ein Traumziel. Und zuletzt hat die Stadt netto sogar wieder zugelegt. Das gilt aber auch für die Zahl der Obdachlosen. In der Stadt selbst und in den mit ihr verschmolzenen Vorstädten. Mindestens 75.000 Menschen, so Schätzungen, haben kein Dach über dem Kopf. Eine noch größere Zahl kann sich die Wohnung gerade noch leisten. Laut Studien würden 250 bis 400.000 Einheiten an Sozialwohnungen gebraucht. Die Stadt hat ein 8 Milliarden Dollar Programm über 10 Jahre aufgelegt, um zumindest die Wohnungslosen von der Straße zu bekommen. Eine aktuelle Untersuchung von der Stadt selbst angestellt, geht aber davon aus, dass rund das Dreifache an Mitteln nötig wäre. Immer wieder werden Prestigeprojekte aufgelegt, aber nicht selten scheitern sie am NIMBY-Problem. Hilfe für sozial Schwächere, ja bitte, aber doch nicht in meiner Nachbarschaft. Eine echte Lösung für die Wohnraumproblematik in Los Angeles ist nicht in Sicht.
Wer jetzt vielleicht über den Begriff NIMBY gestolpert ist, steht für die Abkürzung Not in my Backyard. Also eigentlich eine gute Sache, aber bitteschön keinen Sozialbau oder Hilfe auf meiner Seite. Frau Ley, wie hoch sehen Sie die Gefahr auch in Deutschland von steigender Obdachlosigkeit durch zu hohe Mieten?
Also ich glaube, von diesen Verhältnissen wie in LA sind wir weit entfernt. Das ist auch gut so, aber das müssen wir genau im Blick haben. Auch wenn wir jetzt langfristig darüber sprechen, wo wollen wir hin? Und ich kann ganz klar sagen, LA, New York, London, Paris, das kann nicht das Vorbild für unsere Wohnungspolitik sein. Und auch viele deutsche Großstädte sind auf dem Weg zu kippen. Also, dass man an der Wohnadresse ablesen kann, wo arme Kinder oder wo Reiche leben, mit all den Folgen, die es zum Beispiel für die Kinder in der Schule hat. Mit der Entwicklung, dass zum Beispiel viele kleine Läden auch schließen müssen. Tante-Emma-Läden, Helgas Eckkneipe, Cafés, alteingesessene kleine Einzelhändler können sich auch die Gewerbemieten nicht mehr leisten. Und dann gibt es halt nur noch große Ketten. Also wir haben diese Verdrängungsprozesse eben auch bei dem kleinen Gewerbe. Das sehe ich mit ganz großer Sorge. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eine Wohnungspolitik brauchen, die wirklich auch die Interessen der Schwächsten in den Blick nimmt, die dafür sorgt, dass Wohnen ein Menschenrecht ist, dass jeder ein bezahlbares Dach über dem Kopf hat, aber die wirklich auch den sozialen Zusammenhalt in unseren Städten im Blick hat. Und ja, wir haben steigende Zahlen von Wohnungslosen und von Obdachlosen und das kann niemanden kalt lassen.
Nun haben Sie gerade von einem Kipppunkt gesprochen. Einen anderen Kipppunkt hat der Herr Heuschemacher vor einer Stunde etwa angesprochen. Und zwar den, dass es natürlich sein kann, dass es irgendwann wieder attraktiver ist, auf dem Land zu leben, weil man vielleicht nicht unbedingt in der Stadt arbeiten muss, sondern von zu Hause. Nun ist ja das Wort Immobilien hat quasi im Begriff, dass es sich nicht bewegen kann. Aber nun forschen Sie an der Zukunft. Kann es das vielleicht doch? Gibt es da die Flexibilität, dass ich mein Haus dorthin nehme, wo ich ein Grundstück finde?
Ja, warum nicht? Derzeit mit dem vorhandenen Gebäudebestand ist das schwierig, weil der ist dafür nicht eingerichtet. Wir haben ja vorhin über die Holzbauweise gesprochen und gerade in die Vereinigten Staaten geschaut. Wenn man dort sich Häuser anschaut, häufig Holzhäuser, die kann man eigentlich auf einen Truck packen und dann noch transportieren. Das wird ja tatsächlich dort auch teilweise gemacht. Ist sicherlich für Deutschland kein Maßstab, aber grundsätzlich kann man mit der Modulbauweise, die wir vorhin angesprochen hatten, natürlich auch so arbeiten, dass man von vornherein an eine Rückbaubarkeit denkt. Und Rückbaubarkeit heißt ja, dass ich ein Modul entfernen kann, weitgehend schädigungsfrei entfernen kann und dann wieder an einer anderen Stelle montieren kann. Also das sind Gedanken, die, glaube ich, im Bauwesen der Zukunft eine große Rolle spielen werden, sogar spielen müssen, weil wir mehr Flexibilität brauchen, was den Ort des Wohnens betrifft. Da wird es immer Änderungen geben, aber eben auch die Gestaltung des Wohnens, sprich Grundrissgestaltung, wo wir mehr Flexibilität einfach im Gebäudebestand benötigen.
Möglicherweise auch in einem Mehrfamilienhaus, dass man sagt, ich brauche das Kinderzimmer nicht mehr, ich schieb's zu dir rüber?
Ja, ich hatte ja vorhin über mobiles Arbeiten gesprochen. Das ist ja schon jetzt so, dass man eigentlich, wenn man den Luxus hat, einfach einen großen Raum zu haben, zwei kleine draus machen kann. Aber der Aufwand ist doch relativ groß, weil nicht von vornherein angedacht. Umgekehrt dann wieder das rückgängig zu machen, ist auch relativ schwierig. Das heißt, das ist tatsächlich eine Forderung, die für das Bauwesen der Zukunft steht, dass man diese Flexibilisierung dann auch tatsächlich durch die Konstruktion ermöglicht.
Wenn es um Wohnungsnot, Wohnungssuche und Wohnungsmangel geht, dann ist oft München genannt. Deshalb bin ich gespannt auf Winfried Schneider, der genau von München aus uns anruft. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Schneider, genau. Ich war selber 8 Jahre in einem Wohnungsbauunternehmen tätig, das heute das größte in Bayern ist, sozialer Wohnungsbau. Wir bauen viel zu teuer in München. In München sind die Baukosten für einen sozialen Wohnungsbau mittlerweile bei fast 5.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angelangt. Und das ist richtig viel. Wenn man sich das überlegt, ich gebe dem Vorredner recht, man muss zum einen die Bauweisen flexibilisieren, aber zum anderen vielleicht auch mal die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Wir können nicht 100% oder 120% in alle Richtungen bauen. In Holland geht die ganze Sache viel günstiger, weil sie viel einfacher gebaut wird. Dann ist halt nicht der Schallschutz perfekt. Dann ist halt vielleicht der Dämmwert nicht bei 120%, sondern nur bei 95%. Man kann die Kosten schon reduzieren. Und das ist nicht nur mit dem Bautyp E, sondern das sind auch die standardisierten Vorgaben, die DIN-Normen, die das Bauen extrem kompliziert und teuer machen.
Herr Holschemacher, Sie stimmen zu, Sie nicken?
Grundsätzlich ja, wir haben sicherlich Normen, die einfach aus Sicherheitsgründen zwingend einzuhalten sind. Da geht es um Standsicherheit, es geht um Brandschutz. Aber wir haben auch andere Normen, die dem Wohnkomfort dienen. Dazu gehört auch der angesprochene Schallschutz. Und ja, die Forderungen einzuhalten, die in diesen Normen drinstehen, das wirkt schon auch kostensteigernd.
Wohnungsnot in Deutschland, wie kann schneller gebaut werden? Das war der Beitrag von Herrn Schneider aus München. Sie wollten noch mal reagieren?
Ja, und zudem ist es zum Beispiel in München, hat man lange gesagt, man baut nicht sehr hoch. Und das ist ineffektiv. Also Geschosswohnungsbau ist zum Beispiel am effektivsten zwischen 5 und 6, 7 Geschossen. Bei 3 Geschossen plus ein DG haben sie schon allein für einen Aufzug hohe Kosten drinnen, die sie Fixkosten, die sie so nicht mehr weiterbringen. Also und der Flächenverbrauch steigt auch. Also man hat in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sehr komfortabel gebaut, aber dafür auch sehr teuer. Und davon muss man halt wieder wegkommen. Und da spricht auch eine Modulbauweise eher dafür, weil je höher das geht, bis zu einem gewissen Punkt, ist es effektiver und kostengünstiger. Sie haben nur einmal den Strang drinnen und nicht 5-mal. Mhm.
Sagt Herr Schneider aus München. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Danke. Wieder.
Tschüss. 08044 1777. Das ist die Telefonnummer hier zum Mitreden. Deutschland diskutiert. Michael Stolz aus Markkleeberg hört uns auch. Ist aber, wenn ich das hier in meinen Informationen rauslese, ein bisschen unzufrieden mit dieser Diskussion, denn Ihnen fehlt die Eigentümer-Investoren-Seite, richtig?
Ja, guten Tag erstmal an Sie und an die Zuhörer. Das ist korrekt. Ich bin seit über 30 Jahren Immobilienverwalter und auch Makler. Und ich möchte eine Kernthese mal in den Vordergrund stellen. Regulatorik kostet Geld. Und sie kostet diejenigen Geld, die davon nur mittelbar profitieren. Beispiel, wenn Sie Bestandsmieter schützen, müssen den Preis diejenigen bezahlen, die Wohnungen suchen. Und das sehen Sie auch gerade an der Spreizung der Wohnungsmärkte zwischen Bestandsmieten und Neuvermietungsmieten.
Das heißt weniger Mieterschutz oder wohin geht
die Vorstellung? Flexibilisierung von Vermieterschutz, weil es müssen die, sie wollen alle schützen. Wenn sie Bestandsmieter schützen, benachteiligen sie Neuvermietungsmieten. Sie hatten gerade vorhin das Beispiel desjenigen, der 3-4 Euro Kaltmiete bezahlt. Wenn der aus seiner Wohnung ausziehen soll, wenn er dafür eine marktgerechte Miete bezahlen würde, würde auch der Markt funktionieren. Dann würde der sich nämlich selber eine Wohnung suchen und dann würde auch diese Wohnung frei werden und eine mehrköpfige Familie könnte dort einziehen. Dieser Zusammenhang, dieser volkswirtschaftliche Zusammenhang ist aber häufig in der Diskussion unterbelichtet. Meistens geht es um das Thema, wir wollen sozial sein, ist ja grundsätzlich richtig. Aber mit welchen Instrumenten erreicht man das? Und da sind Geh- und Verbote, um in den Markt einzugreifen, tendenziell ungeeignet.
Aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie dann die Bestandsmieter lieber rausdrängen würden? Aber das löst ja das Problem nicht, oder? Habe ich einen Denkfehler?
Der Denkfehler liegt darin, wir haben einen großen Bestand an Bestandsmietern, die ganz gerne eine andere Wohnung hätten. So, weil die entweder zu groß ist oder auch nicht in der richtigen Lage ist.
Ja.
Wenn die jetzt eine marktgerechte Miete bezahlen würden, wobei sich der Marktpreis dann niedriger einpendeln würde als das, was die momentan in der Neuvermietungsmiete bezahlen müssten, hätten sie Bewegung in diesem Markt. Dann würden auch die richtigen Leute die richtigen Wohnungen kriegen.
Aber Sie können schon verstehen, dass diejenigen, die die geringere Miete zahlen, die auch gern beibehalten möchten, oder?
Individuell, Vorteile, Freibier für alle, überhaupt, ist logisch. Das ist individual perspektivisch natürlich richtig. Wenn jemand also zu wenig, geringer als die Marktmiete bezahlt, will er das natürlich perpetuieren. Das ist ja etwas völlig Normales. Sie müssen gesamtwirtschaftlich denken. Wenn Sie den Markt insgesamt verändern wollen, müssen Sie dort Anreizsysteme schaffen, dass die Menschen dann eben durch steigende Mietmöglichkeiten dann aus solchen Wohnungen dann ausziehen.
Was halten Sie denn vom Recht auf Wohnungstausch, das Frau Ley angesprochen hatte?
Auf wessen Kosten soll das denn gehen? Wie soll das denn praktisch? Da sage ich mal ganz vorsichtig, wir reden hier über das Thema Eigentumsrecht. Das ist Anfang der 90er Jahre in Leipzig, wo ich herkomme, auch schon mal versucht worden. Da gab es sogenannte Tauschbörsen. Das können Sie machen, wenn die Mieten relativ gesehen gleich sind. Aber der Eigentümer sollte immer das Recht haben, die letztendliche Entscheidung zu treffen, wer diese Wohnung besiedeln soll. Sonst wird es ja auf eine Vergesellschaftung von Wohnraum hinauslaufen und der Eigentümer mutiert dann zum Zaungast.
Sagt Michael
Stolz. Das kann doch nicht.
Ja.
Ja, also, und es gibt uns noch einen weiteren Gesichtspunkt, ganz anderer.
Wir sind raus damit,
dass, ja? dass die Zeit begrenzt ist.
Ist sie, aber wir haben noch Zeit.
Das Thema Baunormen ist schon gerade erörtert worden. Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, das heißt das Thema Baurecht. Wenn Sie heute als Investor, ich sage mal, es fängt schon bei Mehrfamilienhaus an, ganz schlimm wird das, wenn Sie an große Wohngebiete denken, dann brauchen Sie Jahre, bis Sie dort konkret Baurecht bekommen, weil da so viele Behörden, Umwelt, Denkmalschutz, da haben sie eventuell noch einen Gebietserhaltungsschutz, bis sie da, wenn Hamsternest oder Fledermausnest entdeckt wird, können sie es gleich ganz beerdigen, dann müssen sie erst mal die Winterpause abwarten. Das kostet uns Geld, weil die Investoren, die Kapitalanleger, jemand, der bauen will, der muss natürlich solche Zeitverzögerungen einpreisen.
Herr Müller, ich frage mal direkt weiter vom Hauptverband der Bauindustrie. Wie lange dauert es denn aktuell in Deutschland etwa, bis man bauen kann? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Na, ich stimme dem Kollegen zu. Erstmal grundsätzlich dauert es zu lange. Ich finde das ja schon immer ganz interessant, wenn wir jetzt auf Amazon was bestellen und wir können mal gucken, wo das Paketauto mit der Baugenehmigung ist. Und wenn wir eine Baugenehmigung aber in eine Verwaltung reingeben, dann weiß man manchmal gar nicht, wer ist eigentlich der zuständige Ansprechpartner. Und dann dauert das manchmal 3, 6 teilweise, wie der Kollege gerade sagte, irgendwie 60 Monate. Aber ich glaube, nochmal der wichtige Punkt ist, es ist einfach, und das sagte Herr Tietze, meine ich, hieß er eben schon, es ist grundsätzlich zu wenig Wohnraum da. Und wenn wir versuchen, zu wenig Wohnraum nochmal zusätzlich zu regulieren, schaffen wir dadurch ja nicht eine Wohnung mehr, sondern wir müssen erstmal gucken, wie können wir den Wohnraum ausweiten. Denn egal wer baut, ob privat oder ein Konzern oder ein öffentlicher, die Kosten müssen ja bezahlt werden. Und nochmal, die Kosten für eine Neubauwohnung unter den bisherigen Voraussetzungen, nehmen wir mal einen durchschnittlichen Baulandpreis, weil der ist ja ortsabhängig, ja, aber sonst grundsätzlich für die Kosten, für Baumaterial, für die Löhne, die wir haben, für die vor allen Dingen staatlichen Anforderungen, für die Kaufnebenkosten, für die Steuern, die da drauf fallen, da kommen wir bei Mieten raus bei 20 Euro plus. Und wenn wir jetzt sagen, der sozial geförderte Wohnungsbau soll Mieten hervorbringen, die liegen so zwischen 8,50 Euro und 10, dann müssen diese 10 Euro Kosten bezahlt dann der Staat. Also erstmal die Allgemeinheit. Das ist ja auch okay für eine Gruppe, die sich das nicht leisten kann. Deswegen, ich möchte bitte nicht falsch verstanden werden. Wir müssen natürlich auch Menschen unterstützen, dass sich jeder Wohnraum leisten kann. Aber es wird nicht dazu kommen können, dass wir alle Mieten in Deutschland runtersubventionieren auf ein gewisses Level oder auf einem gewissen Level staatlich verordnet halten können, weil die Kosten
muss irgendjemand bezahlen. Und das ist eben das Thema und das ist die Knackfrage. Wie kriegen wir die Kosten für den Bau erstmal runter? Wie kriegen wir Kosten im Betrieb begrenzt? Und wenn wir hierfür eine Lösung haben, dann können wir gerne über Modelle sprechen, wie man nochmal zusätzlich auch Mieterinnen und Mieter schützt. Das sollen sie ja auch. Aber wir müssen erstmal gucken, wie kriegen wir die Kosten runter? Und ohne diese Frage zu beantworten, wird es ganz schwierig. Deswegen bin ich ja froh, dass genau die Sendung so heißt.
Ich verabschiede mich erstmal von Herrn Stolz aus Markkleeberg. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, danke schön.
Tschüss. Und wir haben noch 8 Minuten Sendezeit. Deshalb greife ich unser Thema nochmal auf. Herr Müller, wie kann denn schneller gebaut werden? Was sind denn jetzt so, wenn Sie 3 Sachen nennen könnten, die jetzt sofort umgesetzt werden müssten? Was wären die?
Genau, das erste ist, deswegen finde ich wichtig, dass der Holschemeier hier dabei ist, durch modularen seriellen Wohnungsbau können wir Kosten um über 20% senken. Wir gemeinsam mit der öffentlichen Wohnungswirtschaft, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, betreiben das seit vielen Jahren. Das ist übrigens der einzige Punkt aus dem Bauprogramm damals von Barbara Hendricks, der ehemaligen Bauministerin, der umgesetzt worden ist. Durch die öffentliche Wohnungswirtschaft und durch uns. Punkt 1. Punkt 2. Lassen Sie uns erstmal die ganzen Grunderwerbsteuern, die momentan in Berlin beispielsweise bei 6,5% und in anderen Bereichen der Republik bei unter 3 liegen, lassen Sie uns die doch einfach mal runternehmen, dass wir auch einen steuerlichen Effekt haben. Denn auch die Kommunen, wenn ja nicht neu gebaut wird, nehmen sie nichts ein. Also wäre das vielleicht nochmal ein Maß, um zumindest das wieder anzukurbeln. Und das Zweite, was den Markt sehr, sehr entlasten würde, ist, dass wir dieses Gebäudetyp-E-Gesetz, wir haben es eben schon mal angesprochen, das einfacher Bauen, welche Anforderung muss in welchem Gebäude denn sein, damit wir es überhaupt bauen dürfen, die muss runtergeschraubt werden. Und hier gibt es eine ganz einfache Lösung, anstatt alle Normen immer einzuhalten. Und darum geht es ja. Die Norm ist kein Gesetz, aber das Zivilrecht schreibt uns mehr oder minder vor, jede Norm einzuhalten. Lasst uns doch lieber nur die wirklich sicherheitsrelevanten und technischen Baubestimmungen einhalten. Dann haben wir auf Mindestmaß, dann können wir erstmal ab einer guten Absprungbasis kostengünstig Wohnraum bauen. Und alles, was darüber hinaus ein Auftraggeber möchte, das kann er ja auch gerne dann bauen und das kann er bezahlen. Und das kann dann für den sozialen Wohnraum was anderes sein, wie im öffentlich geförderten oder auch im privat finanzierten, im Hochpreissegment. Da kann sich das dann einpendeln. Aber in Deutschland haben wir es so gemacht, dass wir die Anforderungen für alle erstmal ganz, ganz hoch machen. Und dann wird es schwierig runterzukommen. Lass uns umdenken und sagen, was brauchen wir mindestens? Schallschutz, Brandschutz, vernünftige Wohnqualität und darüber hinaus. Das kann dann entsprechend der Auftraggebersituation gebaut werden. Und ich glaube, dann kriegen wir einen guten Mix und auch eine gute Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum.
Sagt Herr Müller. Wir haben noch einen Hörer, das ist Gerd Lindemann aus Kiel. Wir haben nur noch wenig Zeit. Was wäre Ihr Vorschlag, um die Wohnungsnot in Deutschland zu mildern?
Guten Abend. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir die leerstehenden Kaufhäuser und auch Bürosachen, die jetzt umgebaut werden sollen, forcieren. Da steht ja schon die Bausubstanz und die muss ja nur verändert werden. Und das müsste eigentlich schnell gehen, wenn das mit den noch vorhandenen Baunormen in Einklang zu bringen ist. Da hätte ich gerne gewusst, ob das möglich ist und wie weit das in Deutschland schon angewandt wird.
Frage ich nochmal Herrn Müller. Was sagen Sie?
Jein. Denken Sie an Karstadt-Gebäude. Wenn Sie da durchlaufen, laufen Sie 150 Meter ohne Fenster. Das heißt, die Fluchten sind teilweise so tief, dass wir ein Gewerbegebäude mit diesen wirklich tiefen Fluchten nicht so ertüchtigen können, dass beispielsweise diese Wohnungen überall Fenster haben. Wenn wir an kleinere Bürogebäude denken, da kann man das machen. Aber auch hier ist immer die Frage, wo stehen die Gebäude? Sind die wirklich von den Grundrissen so umkonfektionierbar? Wo sind die Treppenhäuser? Wie erreichen wir wirklich guten Wohnkomfort? Also das ist eine gute Idee und wir müssen gucken, wie wir Bestand besser nutzen. Aber das pauschal zu sagen, mach den Karstadt jetzt bitte in eine Wohnfläche, das wird rein bautechnisch nicht funktionieren. Wie gesagt, 150 Meter ohne Fenster ist, glaube ich, kein guter Wohnkomfort.
Ich finde es ganz gut. Frau Ley findet es ganz gut.
Ich finde es ganz gut. Ich bin froh, dass der Aspekt nochmal eingebracht wurde. Bestand von Neubau ist eigentlich die Losung, die auch viele Expertinnen und Experten sagen. Ja, gezielt Neubau, Sozialneubau, wo es gebraucht wird. Aber auch Umnutzung zum Beispiel von diesen doch sehr großen Büroflächen, die leer stehen. Herr Holschemacher hat es vorhin ja auch gesagt, immer mehr Homeoffice, sehr viel Gewerbeflächen, Büroflächen stehen leer. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ungehobener Schatz. dass wir dort eine Umwidmung dieser Flächen machen und relativ schnell, kostengünstig und auch ökologisch nachhaltig Wohnraum schaffen können.
Nun kommen wir schon fast zum Ende dieser Sendung. Mitreden Deutschland diskutiert. Wohnungsnot in Deutschland. Wie kann schneller gebaut werden? Herr Müller hat es gerade schon zusammengefasst, was zu tun ist. Mal angenommen, wir hätten in 10 Jahren keine Wohnungsnot mehr. Wir täuschen also jetzt so eine kleine Wünsch-dir-was-Situation vor. Professor Heuschemacher, was würden Sie an der HTWK gern erfolgreich entdeckt und erforscht haben bis dahin?
Ja, wir haben ja nicht nur die Wohnungsnot, wir haben ja andere Probleme im Bauwesen. Wir müssen das Nachhaltigkeitsproblem lösen. Wir müssen konsequent die Kreislaufwirtschaft anwenden. Das heißt also ein konsequentes Recycling finden. Wir haben auch ein ganz anderes Problem, über das in dem Zusammenhang kaum jemand spricht. Das sind die Bauschäden. Ich habe mal die Zahlen mitgebracht. Versicherungsfälle in 2020, 9.482 Bauschäden. Gesamtaufwand 101 Millionen Euro. Würde ich gerne dazu beitragen, dass das weniger wird in Zukunft.
Sehr gut. Frau Ley, als wohnungspolitische Sprecherin der Partei Die Linke, wofür würden Sie sich dann gern einsetzen, wenn das Mieten-, Bau- und Wohnungsproblem gelöst ist?
Na, dann geht es sicherlich um die Frage der Sanierung. Das ist ja auch ein Riesenthema. Wenn das Wohnungsproblem gelöst wäre durch das Anwendung des Wiener Modells, durch einen bundesweiten Mietendeckel, dann könnte man auch die Frage Sanierung der Wohnungen angehen. Darüber haben wir heute gar nicht mehr sprechen können. Aber es ist natürlich eine Riesenzukunftsfrage, die im Moment aber sehr mit der sozialen Wohnfrage kollidiert. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass die in 10 Jahren gelöst wäre, müsste man das ganz dringend angehen.
Und noch Herr Müller, welche Pressemitteilung würden Sie gern vom Hauptverband der Bauindustrie herausgeben, wenn wir sagen können, Wohnungsproblem, Haken dahinter?
Dass wir insgesamt das Wohnen bzw. das Bauen am CO2-Werten ausrichten, dass wir in der Tat versuchen, unseren Ressourceneinsatz zu senken. Da sind wir auch schon mit dabei. Wir können es leider allein vorgabentechnisch nicht umsetzen, weil Genehmigungszeiten, weil Bauforschung, weil Zulassungen für neue Baumaterialien so lange dauern. Aber da können wir viel mehr machen, wenn uns der Staat das am Ende auch ermöglichen würde.
Dann danke ich allen, die mitgemacht haben hier, den Expertinnen und Experten vor Ort. Das war Mitreden Deutschland diskutiert für heute. Dankeschön, dass Sie dabei waren, dass Sie vielleicht mitgemacht haben oder auch nur zugehört haben. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Donnerstag mit meiner Kollegin Doreen Jonas. Und bei ihr geht es dann um das Thema Spionage. Mitmachen geht natürlich auch wie heute auf der kostenlosen Telefonnummer 08000 44 17 77. Sie können natürlich auch gern kommentieren. Bei YouTube auf dem Kanal der Tagesschau werden wir ja gestreamt. Und das war die erste Ausgabe aus Leipzig. Vielen Dank, dass Sie bei der Premiere dabei waren. Ich bin Susanne Böttcher. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, und hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.